Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtischphase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir ist natürlich wie immer an einem Rap-journalistischen Montagmorgen 13 Uhr Kevin.
Was ist denn ein Rap-journalistischer Montagmorgen?
Weil ich dich jedes Mal bei der Produktion frage, wie dein Wochenende war, ob du gut geschlafen hast, und ich mir dann mal überlegt habe, Alter, wir haben 13 Uhr. Das sind Leute, da haben viele Leute schon 7 Stunden ihres Lebens in diesem Tag verbracht, und ich kläre mit Kevin kurz und dann immer, ja, schlecht geschlafen, gerade so aufgewacht.
Hat alles auf den Kopf gestellt.
Ja, das stimmt.
Also, es gibt einfach ganz neue Möglichkeiten, was seinen Schlafrhythmus angeht. Der war auch letzte Woche echt krank gefickt, muss ich echt, also ich kann es nicht anders ausdrücken. Er war sehr.
Ja.
Er ist in Mitleidenschaft gezogen worden und endete dann darin, dass ich Samstag bis sage und schreibe 13.30 Uhr geschlafen habe.
Oh, das würde ich auch gerne mal wieder.
Das war richtig verrückt. Ich wusste gar nicht, wo ich bin, was passiert ist, als ich aufgewacht bin. Ich weiß einfach nur, dass ich den Wecker ausgeschaltet habe. Und ich hatte dann fast gestern so einen Schlafkater. Und jetzt so, es läuft alles wieder in so halbwegs normalen Bahnen.
Ich kann nicht lang schlafen. Und das Problem habe ich gerade, dass dadurch durch so viel Stress und jetzt im Jahresende auch so viel passiert, es immer hektischer wird. Und wenn ich da mal Ruhe hätte, so an einem Sonntag, ne, dann muss ich Instagram-seitig noch so 3 Sachen posten, die mich die ganze Zeit stressen. Dann liegt mir hier aus dem Team eine Person in den Ohren, dass ich doch das bitte noch posten soll, weil doch heute Advent ist, muss ich auch noch machen. Und dann, ich bin ja hier in NFL-Thema tief drin, habe ich von denen so ein Paket gekriegt, dass ich mir so ein Pumpkin Pie selber backen konnte. Und ich Idiot habe dann überlegt, ja, dann probier das doch einfach mal aus und habe das quasi auch noch am Sonntag gewählt. Das ist alles nur stressig geworden. Jetzt ist da so ein halb verkohlter Pumpkin am Ende rausgekommen, den ich halt auch nicht mehr essen konnte, weil es dann nach Mitternacht war und auch egal war. Irgendwie.
Deswegen gab es dazu kein Follow-up in deiner Story.
Ja, genau. Ich habe noch ein bisschen was gemacht, aber leider. Aber das sind alles First World Problems und Dinge, die mit Sicherheit unseren heutigen Gast einen Scheiß interessieren. Oder? Was sagst du?
Nee, null. Ich würde gerne ein Bild sehen.
Okay, ich schick dir doch eins. 3 okay. Plus ist bei uns, Alter. 3 Plus, schön, dass du dabei bist, ey.
Hey, schön, dass ich hier sein darf. Danke.
Ich schick dir ein Bild von dem Pumpkin. Ich glaube, vielleicht packe ich es doch noch in die Story. Er sieht am Ende auch noch, naja, ist eine andere Geschichte.
Das passt natürlich auch in den Haushaltstalk, den wir hier gerade schon vor Aufnahme geführt haben.
Ich glaube aber, die Küchenmaschine deines Vertrauens, die du dir beinahe auf dem Black Friday gekauft hättest, hätte dann nicht weitergeholfen bei dem, was ich da gemacht habe. Dafür habe ich ein sehr gutes Gulasch am Wochenende gemacht. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich weiß nicht, bist du vegan, vegetarisch? Tue ich jemandem damit in der Seele weh? Nee, sehr gut. Aber ich hab scheiße viel Geld bei einer Bioschlachterei für ganz wenig Fleisch ausgegeben. Insofern war es dann wieder legitim, glaube ich.
Ist noch was über vom Gulasch? Das ist immer das Beste, wenn man noch was im Kühlschrank hat.
Ja, nee, aber das ist ja mehr so ein 2-3-Tage-Essen, ne? Und dann habe ich mir so kleine Klöße, so aus so Klosteig besorgt und habe wirklich original so kleine Klößchen, Rotkohl und Gulasch und so. Es war richtig, richtig lecker. So.
Mm. Aber klang nach einem vollen Wochenende.
Ja,
wann entspannst du denn mal, Mensch?
Ist das bei mir immer so. Dann nebenbei noch Fußball gucken und so. Obwohl das schon am Freitag für mich ja nicht erledigt war. Aber das ist nicht alles Thema heute. Wir quatschen schon wieder zu viel. Denn wir wollen Backspin Stammtisch machen und wir haben Gast. Und vor allen Dingen müssen wir erstmal Feedback von der letzten Woche zusammensammeln. Und mein lieber 3 Plus, du hast hier überall die Möglichkeit und vor allen Dingen der größte Wunsch von uns, deine Meinung dazu zu geben. Und das fange ich gleich an mit der These, die wir letzte Woche mit dem guten Dexter aufgestellt haben. Die war, Rap braucht mehr Bodenständigkeit. Kurz Statement deinerseitig, wenn du jetzt quasi in unseren Kommentarspalten etwas dazu gegeben hättest, was hättest du geschrieben?
Ich bin erstmal nicht so der Kommentar-Type of Guy. Ich schreibe wirklich nie Kommentare irgendwo, außer unter meinen eigenen Insta-Posts.
Mhm. Dann mach einen Tweet draus.
Ich glaube, also mein Gedanke wäre dabei zuallererst, dass wir wahrscheinlich jeder eine andere Vorstellung von Bodenständigkeit haben. Ne? Ich finde die Dexter-Bodenständigkeit eigentlich ganz erstrebenswert. Das, was ich vom neuen Album gehört habe, fand ich, hat mir gute Vibes gegeben. Also ist so ein für mich bisher ein ungeahntes Level an Bodenständigkeit. So ein sein Papa-Alltag zum Beispiel cool in Rap-Songs zu verpacken. Das ist etwas, was mir in deutschen Rap gefehlt hat oder was mir speziell aufgefallen ist, als ich zum Beispiel das 444-Album von Jay-Z gehört habe, dass ich mir dachte, das gibt's nicht in Deutsch. So, dass jemand aus wirklich komplett aus erwachsener Perspektive, ich möchte gar nicht mehr mit den jungen Leuten mithalten, so auf der Ebene, ich mach mein eigenes Ding, dass mir das jemand cool verkauft. Aber ich habe das Dexter jetzt noch nicht gehört, ich sag's unter Vorbehalt, ne? Aber zum Beispiel Dexters Bodenständigkeit kann ich was mit anfangen. Ich glaube aber auch, zu viel Bodenständigkeit ist vielleicht auch ein bisschen zu, also wenn man zu relatable ist. Ich glaube, Menschen hören wahrscheinlich auch Musik, um ein bisschen aus ihrer Welt herausgezogen zu werden und eben nicht mit Bodenständigkeit und Normalität konfrontiert zu werden, sondern entführt zu werden, oder? Was sagt ihr zu dieser These? Marske,
wir haben letzte Woche schon ausführlich darüber diskutiert und abgesehen davon, dass ich sehr glücklich darüber bin, dass du in diesem Zusammenhang auch nochmal Jay-Z 444 nennst, weil es für mich das stärkste Album der letzten Jahre war, weil es halt genauso für Leute mit grauen Bärten wie mich das Gefühl gibt, man kann Rap auch noch in dem Alter vernünftig machen und nicht versucht, irgendwas hinterher zu jagen. Ist es aber übrigens auch im Feedback so ein bisschen, also auch die Frage der verschiedenen Bodenständigkeiten habe ich da auch so ein bisschen rausgelesen. Aber was ist das Feedback, was du quasi für dich mitgenommen hast, Kevin?
Zum einen, dass sich BK, ehemals Blut und Kasse, zu einem Standardkommentator bei uns entwickelt. Also er ist immer wieder bei den Thesen am Start und hat auch diesmal wieder seinen Senf dazugegeben und hat geschrieben, als ob es das nicht in genügend gäbe. Es wird nur gesehen, was gepusht wird und gepusht wird nur, was Geld bringt und das ist Entertainment. Entertainment hat wenig mit Bodenständigkeit zu tun, wie dem auch sei. Alles ist gut, wird gut. Real Shit kommt Freitag. Jailovic.
Ja, sehr gut. Haben wir in den nächsten Wochen noch einen Slot frei? Sonst würde ich ihn herzlich einladen, mal in den Stammtisch zu kommen. Kevin, vielleicht kannst du
mir einmal... Wir haben safe einen Slot frei.
So. Also BK, wenn du das hörst, komm bitte vorbei. Wir lassen uns mal über Thesen reden. Würde mich sehr freuen. Ist ja auch aber ehrlicherweise so, genau wie er es sagt, oder? Am Ende ist das Rap-Game ja auch Entertainment und da passt Bodenständigkeit manchmal ja vielleicht gar nicht. Oder was sagst du? Ja komm, ich sehe schon, hau raus. Ich hab den Ansatz schon gesehen, er wollte schon.
Ja, okay, ich habe gerade an eine andere Bodenständigkeit gedacht. Ich habe an so Rap-Bodenständigkeit gedacht, dass man in seinen Tracks bodenständig ist. Aber ich glaube, wenn man nach außen hin auch bodenständig ist, also, keine Ahnung, sich nicht die ganze Zeit mit Insta-Stories und Livestreams und Twitch und keine Ahnung was, weißt du, aufdrängt. Hallo, hier bin ich, bitte guckt mich an, bitte partizipiert alle. Das kommt nicht so gut an. Also BK hat recht in dem Sinne, dass wenn man sich den Leuten nicht anbietet die ganze Zeit und nach den Regeln spielt, sondern bei sich bleibt, bodenständig bleibt, auf seinem Boden, auf dem eigenen Boden, dann können Leute da nicht so eine gute Verbindung mit aufbauen, aber ich würde das niemandem zum Vorwurf machen. Also so ist das halt irgendwie. Weißt du, man schaut eher was an, was eben glitzert oder laut ist.
Bist du bodenständig?
Ob ich bodenständig bin? Manchmal ja, manchmal nein. Ich glaube schon. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu bodenständig manchmal und manchmal vielleicht ein bisschen zu wenig bodenständig. So, weiß ich nicht. Wieso? Was willst du sagen? Was ist dein Eindruck von mir? Sag mal, wie findest du mich eigentlich? findest du mich bodenständig?
Kurz mal klären, bevor wir weitermachen.
Erstmal Stelle. Die Fronten klären. Okay. Das wird der kürzeste Stammtisch aller Zeiten.
Wo soll ich anfangen?
Nein, alles gut. Musst du gar nicht drauf antworten.
Doch, mach ich. Kein Kommentar. Nein, ich ja. Du weißt, es gibt so ganz bestimmte Faktoren. Das ist ja, wenn man, also ernsthaft, das fast ganz kurz aufmacht, habe ich dann eine sehr simple Erklärung für. Wir haben ja, glaube ich, nur ab und zu mal so miteinander zu tun gehabt, so in bestimmten Formaten und bestimmten Veranstaltungen. Aber dieser ganze Rap-Kosmos ist ja auch ein riesengroßer kleiner Garten, in dem sich alle irgendwo kennen und Verbindung zu haben. Und dieses Real Recognize Real und ein Guter erkennt einen Guten und sowas alles, das, daran halte ich mich sehr. Und es gibt Leute, die dir auf die Schulter klopfen oder hinter dir stehen, von denen ich sehr viel halte. Insofern ist das allein schon Trademark genug. Alles Weitere kann man nur in persönlichen Gesprächen klären. Und deswegen freue ich mich, dass du jetzt gerade hier bist. Aber
du hast dich gut gerettet, Mann.
Ja, aber das ist mein scheiß Job, das mache ich seit 20 Jahren. Aber der Punkt Bodenständigkeit, um die Frage bei dir zu beantworten, ich glaube schon, weil zur Bodenständigkeit für mich eher noch eine Prise Vernunft gehört. Und nicht jetzt unbedingt das Bling-Bling und die, also du kannst theoretisch auch Bling-Bling machen, wenn you don't forget where you're coming from. You know what I'm saying? Und ich glaube, du hast auch noch mehr Feedback eingesammelt, Kevin, oder?
Ja, es, der Nutzer namens NLG-Manuel schreibt Folgendes.
Manuel, das Haus.
Manu, Mensch, ich finde, eine vielfältige Szene lebt davon, dass es unterschiedliche Einstellungen gibt. Deshalb freue ich mich zu sehen, dass es sowohl bodenständige Rapper gibt wie Diggy Dexter und auf der anderen Seite Leute, die den Drip komplett übertreiben wie UFO. Und dann kann sich jeder Konsumentin die Musik aussuchen, die man am besten findet oder am besten zu einem passt. Und ich bin ja so ein richtig ekelhafter Diplomat in vielen Dingen und deswegen unterschreibe ich das einfach und würde das auch so als meine Meinung dahinstellen. Weil ja. Es ist ja so, oder? Weil manchmal, klar macht mir das Spaß, komplett absurde Mucke zu hören. Ich habe mich letztens herrlich beömmelt, als ich den Albumtitel von Moneyboy mitbekommen habe, geldmotivierte Musik. Wie gut ist das? So, ich find's so lustig. Andererseits liebe ich es auch, wenn mir Rapper einfach von ihren, also ehrlich von ihren Problemen berichten können. Und die sind manchmal alles andere als zu viel Geld zu haben. So. Und dementsprechend finde ich, dass es die Vielfalt macht.
Definitiv. Ich finde ja zum Beispiel, weil BK vorhin auch so jemand wie Jail hier mit angesprochen hat, hier aus Hamburg, den Rapper, der ja definitiv aus dem Straßengenre kommt und auch genug offensichtlich, sagen wir es mal, Erfahrungen, einen hohen Erfahrungsschatz hat, den er mit in seine Musik einbringen kann, klingt er trotzdem bei allem, was er macht, sehr bodenständig. Und das, da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin meinte, dass für mich das eher so aus Moral, Vernunft, also dass da sich meine Bodenständigkeit irgendwie eher definiert. Letzte Worte von dir?
Von mir? Zu Bodenständigkeit? Ich habe alles gesagt. Ich bin da ganz bodenständig.
Dann danke euch auf jeden Fall fürs Feedback da draußen. Ihr seht, wir versuchen uns immer mit einzubeziehen. Und ich habe die nächste These für euch.
Warte mal, Nico. Ich hätte noch was richtig Gutes. Ich hätte noch ein bodenständiges Geschenk.
Oh, erzähl.
Aufmerksame Hörer in der letzten Woche wissen es schon. Jetzt kommt nämlich ein kleiner Werbeblock für Viva Con Agua. Die verschenken nämlich Spenden quasi. Also Viva Con Agua verschenkt keine Spende, das ist immer noch unsere Aufgabe. Aber ihr könnt euren Liebsten zu Weihnachten eine Spende quasi schenken. Also zum Beispiel unser guter Freund 3plus könnte sich dazu entscheiden, einer Schule Fußbälle zu spenden.
Ich entscheide mich dafür.
Oder, oder Wasserfilter für eine komplette Schule für 15 Euro. Aha. Und könnt ihr dies tun auf geschenke.vivaconagua.org. Bekommt dann eine wunderschöne
Urkunde. Wie ist die Adresse nochmal?
geschenke.vivaconagua.org.
Okay. Und mitgeschrieben.
Und dann könntest du diese Spende ausdrucken. Sie ist wunderschön. Sie ist so wie so ein Zertifikat, eine Urkunde. Und kannst diese deinen Liebsten überreichen. So als Geschenk. Hier, dieses Mal kein, ich habe nicht beim Black Friday zugeschlagen und einen 100 Zoll Fernseher gekauft, sondern ich habe gespendet. Es gibt einen neuen Brunnen. Viel Spaß damit. Kannst du dir aufhängen.
Finde ich eine sehr, sehr schöne Sache nach wie vor. Freue mich über jeden da draußen, der vielleicht damit auch mal die, und wenn es nur der vielleicht kleine Zehner ist, den man sonst immer macht, wo man nicht genau weiß, was man einkaufen soll und dann immer irgendeinen Quatsch kauft, über den der andere, der sich dann halb freut und sagt, oh, das ist aber nett und dann trotzdem es in den Keller legt, dann gleich sinnvoll und ein Blatt Papier nehmen und wie es immer so schön heißt, hier einen Fußball spenden oder da einen Wasserfilter. Wenn du
oder denkt an all diese strähnigen Hass-Avocados, die ihr schon für 3 Euro das Stück im Supermarkt gekauft habt, die im Endeffekt aber richtig scheiße waren.
Ich habe eine in der Küche liegen.
Oder wenn ihr richtig Geld habt, kauft ihr halt einen Brunnen und verschenkt den, aber das ist mehr so ein paar Kitchen oder Haushaltsgeräte von Kevins Wunschliste in einem. Aber genau, richtig. Du, dass du wieder darauf hingewiesen hast, danke, ich wäre schon fast wieder drüber gesprungen. Trotzdem kommen wir jetzt zur These der Woche.
Stell mal eine These auf.
Meine These.
Jeder Verse eine These, als wäre ich Martin
Luther. These. Rap ist gut für Seele und Körper.
Und die, mein lieber Herr 3plus, haben wir versucht, so ein kleines bisschen dir mit anzubieten, um drüber zu diskutieren.
Okay.
Und zwar, ich formuliere es mal so, die Vergangenheit hat ja oft gezeigt, dass es A, ziemlich große Gräben mittlerweile innerhalb von Deutschrap gibt. Dass das, was man klassisch als die Szene betrachtet, sich wahrscheinlich so gar nicht mehr definiert, bestimmt über ein paar Brücken noch, aber in der Regel es schon eigene Szenen gibt und damit auch die Fans immer eigene Welten für sich als Hip-Hop definieren. Und wenn in der einen Welt etwas passiert, was eine andere Welt nicht gut findet und Kritik geäußert wird, geht immer sofort der große Kampf los und es werden die Fronten verhärtet und es wird geschrien. Und dazu sind wir in der Redaktion auf folgende These gekommen, die eigentlich auch ganz gut passt, wo du sicherlich auch was dazu zu sagen hast. Deutschrap will keinen erhobenen Zeigefinger haben. Weil, denk noch ein bisschen drüber nach, offensichtlich immer, wenn jemand Kritik äußert, es sofort zu Gegenangriffen führt und man in den wenigsten Fällen bereit ist, irgendwie sich die Kritik anzuhören und darüber zu diskutieren. Und wenn man dich ein bisschen beobachtet in den letzten Jahren, gehörst du ja schon zu den Leuten, die einmal mehr laut auf den Tisch schauen, wenn sie etwas stört, die kein Problem damit haben, öffentlich auch Kämpfe mit anderen Kollegen auszutragen oder halt Themen anzusprechen, die dir offensichtlich auf den Sack gehen. Auch mit ein bisschen wenig Gefühl dafür, ob es dich was interessiert, ob da jetzt jemand irgendwas dagegen hat oder nicht. Aber genau dieser erhobene Zeigefinger halt dazu auch führt, dass sicherlich man auch ein Bild von dir bekommt in der Welt, dass man denkt oder dass Leute denken können, das ist sehr wichtig formuliert dabei, der meckert ja immer so. Ob es jetzt richtig oder falsch ist, steht ja auf einem anderen Blatt. Was denkst du darüber?
Boah, ich habe da super viele Gedanken zu.
Du hast hier Bühne frei.
Ich versuche die mal Freestyle zu ordnen.
Ich lehne mich zurück und gieße meinen Tee auf meine nicht vorhandenen.
Okay, also ich finde, deutscher Rap hat eine sehr weirde Eigendynamik da entwickelt, indem man Kritik von außen hin abblockt und sagt, was wisst ihr schon? Wir regeln das intern, lasst uns in Ruhe. Und dann wird intern überhaupt gar nichts geregelt. Sondern die Sachen werden einfach nur aufeinander gestapelt, totgeschwiegen, vielleicht nach innen hin irgendwie. Aber nach außen hin auf gar keinen Fall. Es gibt selten eine Entschuldigung für etwas, außer der Druck von außen wächst so sehr, dass man jetzt sofort agieren muss. Und dann sind aber auch alle in den Instagram-Kommentaren am Start, um Herzchen zu schreiben und betende Hände und keine Ahnung was. Und alles ist direkt verziehen. Also es gibt diese Diskussionskultur über bestimmte Sachen nicht so richtig. Das hat auch etwas damit zu tun, was du zum Beispiel angesprochen hast, Bubbles, dass sich das dann halt auch manchmal. Also selbst wenn Leute irgendwie den richtigen Gedanken haben oder zum richtigen Schluss kommen bei Sachen, die Rechnung ist falsch, so, also wie sie über Sachen sprechen, wie sie da auf das Ergebnis kommen ist. Ich erinnere mich an ein Szenario mit Shark Shapira Anfang des Jahres. Alle haben sich die Hände gerieben auf Twitter, weil er sich wieder mit Flair in den Haaren hatte und das war aber schon das fünfte Mal oder so. Und er hat dann Leute so ein bisschen dazu angestachelt. Ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen für die Leute, die nicht auf Twitter sind. Ich weiß nicht mehr, was genau der Aufhänger. Doch, der Aufhänger war eine Terre de Femme-Kampagne, wo es unter anderem über sexistische Rap-Lyrics ging, die von Frauen in einem Werbespot vorgelesen wurden. Und es war schon ein bisschen, also hat mir schon leichte Gänsehaut gemacht. So, einfach nur jetzt auf so einer, ja, okay, das ist wirklich was anderes, wenn eine Frau das vorträgt. So, und ich dann aber halt auch, natürlich ist das auch so ein bisschen auf Mitgefühl ausgelegt gewesen. Ja, also die schauen dann so schockiert in die Kamera, als hätten sie noch nie einen Rap-Track gehört. Ich will das jetzt gar nicht kleinreden, was da gesagt wird, aber das war auch ein bisschen weltfremd. Ja, es war eine Kampagne, die sehr darauf ausgelegt war, zu schockieren irgendwie. Und Shark Shapira hat sich da irgendwie mit eingeschaltet und Flair war auch Teil der Kampagne und dann haben die beiden sich mal wieder in den Haaren gehabt, das ist ja auch so ein festgefahrenes Ding bei denen und alle waren auf Sharks Seite, weil Flair dann irgendwann gesagt hat, du, ich weiß deine Adresse und so und ruf doch wieder die Polizei und bla und hat so ein bisschen das, was er halt da auf Twitter macht, gemacht. Ey, und mich hat das tierisch abgefuckt. Also ich bin null auf Flairs Seite dabei gewesen. Ich finde das nicht cool, Leuten mit Straße zu drohen, die nicht Straße sind, nur weil sie dir irgendwas sagen. Also das musst du dir jetzt gefallen lassen, wenn sie dich nicht gerade beleidigen oder so. Ich finde schon, dass das Teil unseres gesamten Umgangs in der Szene sein sollte, dass erstmal jeder alles sagen darf, solange du jemanden nicht beleidigst oder mutwillig irgendwie verletzt, sondern dass man aufsteht und sagt, Maga, was soll das eigentlich? Du musst ja auch nicht darauf antworten, du kannst mich auch einfach ignorieren. Weißt du? Also, aber So Leute wie Shark Shapira haben wir in den letzten Jahren halt öfters gehabt. Ich habe da einmal mehr verstanden, warum Kritik von außen nicht funktioniert, weil es immer in so eine klassistische Kackscheiße abdriftet. Es mündet am Ende in Ich-Mich-Witze und in ein komplettes Unverständnis der Straße gegenüber und dieser Subkultur der Straße im deutschen Rap gegenüber. Also, dass wir auch... dass nicht jeder Mensch innerhalb der Szene, der das feiert, auch daherkommt, dass das irgendwie Metaebenen hat, auf denen das passiert, dass man das auch nicht einfach, dass man nicht einfach mit dem Zeigefinger auf Leute zeigen kann und sagen kann, oh, ihr Schmutzigen, so, das ist ein Teil der Gesellschaft, so, das ist Alltag für viele Menschen. Und es ist schwierig, als jemand, der nicht Teil von der deutschen Straßenrap-Szene ist, Kritik an Straßenrap zu äußern. Zum einen haben Rapper Angst, ich denke, Journalisten auch teilweise, zumindest bestimmte Themen. Da hat man dann vielleicht gerne mindestens einen rechtlichen Rücken, um darüber irgendetwas zu schreiben, weil es ansonsten Klagen regnet. Als Rapper brauchst du irgendeine Form von Straßenrücken, irgendjemand, der dir den Rücken frei hält, weil ansonsten, also ich habe schon wirklich so Sachen getwittert, von denen ich nicht dachte, dass sie jetzt großartig schlimm wären. Also ich habe das getwittert, ich merke das daran, wenn ich etwas twitter und das Handy danach ausmache, dann denke ich, das ist nicht schlimm. So, ansonsten mache ich ein bisschen Monitoring die nächste Viertelstunde und guck mal ein bisschen, wie die Reaktionen sind, ob ich den Bogen überspannt habe. Und ey, das war so ein Tweet, den hatte ich abgesendet, Handy ausgemacht, ein paar Stunden später habe ich zig Sprachnachrichten und so weiter und mir wurden dann Sachen weitergeleitet, dass mir Leute jetzt die Beine brechen wollen und so dafür. Das sind natürlich große Worte. Es sind keine Gesten gefolgt, aber ich kann es Menschen nicht übel nehmen, dass es zum Beispiel in diesem Gefüge, was Straßenrap angeht, dass es da nicht so die Bereitschaft gibt, über Dinge zu sprechen. Und wenn, dann fühlen sich irgendwie immer die Falschen dazu berufen, habe ich das Gefühl. Also dann so ein Shark Shapira, so ein Ekel, der eben Ich-Mich-Witze auf der Bühne macht und auch selber Rap-Tracks rausbringt, die grottig sind und immer so partizipieren will und seinen Followern aufdrücken will. Oh ja, hier zum Beispiel, ich habe so durch seine Timeline gescrollt zu dem Zeitpunkt, denn er hat so ein paar Tage vorher so einen Chefcat-Track gepostet und gesagt, ja, das ist, ja, genau, so geht Rap für dich, weißt du? Shark Shapira, so geht Rap für dich. Chefcat auch cool, hab ich gar nichts gegen. So, hör Chefcat. Aber mit dieser gut bürgerlichen Ansicht auf Rap zu kommen und seine Followerschaft damit zu therapieren und das andere zu verteufeln, das sind die Schmuddelkinder. Guck mal, oh, sexistisch. Oh, guck mal, wie die, oh, denen geht's nur um Geld und so weiter. Ja, sorry, es war jetzt auch ein Riesenmonolog.
Nee, wunderbar. Ich hab mich ein bisschen in Rage geredet. Insofern geht da, Entschuldigung, Kevin, wenn ich da kurz reingehe, aber es gibt da ja so diese erste Ebene, die du sehr gut beschreibst. Das ist fast die Außen-Innen-Ansicht, die in meinen Augen noch extremer darstellt, dass die A, Fronten da sind und B, verschiedene Seiten sich nicht verstehen. Und ich auch manchmal das Gefühl habe, dass sie sich auch gar nicht verstehen wollen, weil sie halt auf der anderen Seite stehen. Wie du sagst, die Ich-Mich-Witze, Straßenrap ein bisschen belächeln, Straßenrap auf der anderen Seite aber auch gar kein Interesse daran hat, dass an irgendeiner Stelle man versteht, was sie machen, weil wenn sie es nicht richtig kapieren, dann ist es eh alles scheiße. Die zweite Ebene, die dazu noch gekommen ist, ist aber die, die in den vergangenen Jahren, angefangen mit der Kritik an Medien, und das müssen wir jetzt nicht alles wieder neu aufrollen, wissen wir, glaube ich, alles. Aber nur, dass du es in der Kurzzusammenfassung, das gehört das dazu. Genau wie, und das ist dann das andere, wenn es Twist und nicht einfach nur Promo-Beef in Form von, ich starte meine Promokampagne damit, dass ich jemandem einen Diss-Track schreibe oder ihn öffentlich angreife, sondern dass ich auch innerhalb der Szene den Zeigefinger erhebe. Und deshalb ist diese These auch so ein bisschen auch auf dich gemünzt, weil ich schon das Gefühl habe, dass du zu den Kandidaten gehörst, die häufiger den Zeigefinger heben, in welcher Form auch immer. Und wie du es ja eben selber gesagt hast, manchmal das Handy in die Hand nehmen und zu gucken, okay, was habe ich hier gemacht? Okay, mir ist bewusst, dass ich hier den Zeigefinger einen Tick zu weit erhoben habe oder so. Mal gucken, was passiert. Manchmal aber auch nicht. Aber auf jeden Fall dafür auch schon verurteilt ist ein falsches Wort, aber weißt du, vorgebrandet sind. So, okay, man weiß, wenn 3 Plus wieder anfängt zu twittern und wenn er sich mit irgendjemandem anhängt, dann weiß man, okay, ja, jetzt gibt's wieder irgendwo einen auf dem Kopf. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber das hat auch was damit zu tun, dass ich halt die letzten paar Jahre keine Musik rausgebracht habe, ne? Also, ich glaube, ich hätte auch auf Twitter nicht so aufgedreht, wenn ich Musik gehabt hätte, weil ich mich darüber nicht promoten wollte. Mhm. So, wir haben letztes Jahr im Oktober haben wir überlegt, ob wir den Lieder für Leute Track bringen, den Xavier Song, und Wir haben das nicht gemacht, weil ich zu der Zeit beim Reeperbahn-Festival war, mit dir, Nico, mhm, zum Beispiel, und beim Machiavelli-Podcast und da halt nur eingeladen wurde wegen Twitter. Ich möchte mich darüber nicht promoten und ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass das dann jetzt mein, dass ich dadurch jetzt gebrandmarkt bin. Also ich halte auch vermehrt mein Maul in letzter Zeit, aber wirklich einfach nur aus eigennützigem Interesse, weil ich keine, ich habe keine Lust, der Typ zu sein. Also ich bin auch längst nicht so salzig, wie ich vielleicht rüberkomme oder so verbittert, wie ich rüberkomme. Manche Sachen lassen sich halt aber nicht anders sagen. Es wäre nicht so eine Faust, wenn ich es nicht so sagen würde. Ich könnte jetzt noch einen Witz da reinbauen oder ein bisschen, ne, irgendwie so auf Viralität gehen. Ich sag's jetzt so, dass es jeder Otto versteht, worüber ich hier gerade rede. Und so alarmierend, aber ich, manchmal sind es wirklich einfach nur, weißt du, das, was ich jetzt gerade fühle, und ich verlasse mich darauf, dass es resoniert, weil es real ist auf eine Art. So, und eben nicht aus so Ego-Issues entsteht. Außer wenn ich mich natürlich mit anderen Rappern streite. Also jetzt einfach nur, ich will jetzt keine Namen sagen. Ich geb diesen Leuten keine Clout. Nicht mal die kleinste. Aber so, dann ist natürlich Ego. Dann lasse ich mich gerne auf einen Zweikampf ein oder sowas oder auf einen, ach, du willst irgendwas von mir oder was? Aber ansonsten, wenn es mir um irgendwelche Themen geht. Ich weiß nicht. Es ist mir auch, ich habe das Gefühl, man claimt Themen auch für sich. Also zum Beispiel bei dieser Trettmann-Kiste letztes Jahr. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich das mit losgetreten hatte, dass Leute darüber geredet haben, darf man jetzt noch Jizzes featuren auf dem Album und Bones featuren. Und das will ich nicht. Ich will damit nicht so verbunden sein. Das ist eine Frage, die gehört allen. Das ist eine Idee. Die habe ich einfach nur in den Raum geschmissen. Und ich habe irgendwie das Timing erwischt, dass alle das mit mir assoziiert haben. Aber weißt du, das war ja ein Gedanke, den ganz viele Leute an dem Tag hatten. Genauso wie mit dem Xavier-Album letztes Jahr, wo 3 Rapper drauf sind, als wäre nichts gewesen. Als wird der Kerl nicht seit 20 Jahren komplett reinscheißen in immer höherem Tempo. So. Ne, das sind Sachen, die, also oft lese ich auch Sachen auf Twitter und werde dadurch erst darauf aufmerksam und dann twitter ich darüber, aber ich weiß ganz genau, es interessiert Leute. Also das, ich habe nur die größte Reichweite. Und dann sage ich das halt, weil es interessiert mich auch. Aber ja, ey, dann ist man halt sehr schnell in dieser Spirale drin, dass man so wahrgenommen wird, ah ja, das ist der von Twitter.
Ja, aber sorry, wie du es auch sagst, du musst es ja auch so so formulieren, dass es Aufmerksamkeit nach sich zieht, weil ansonsten passiert ja auch nichts. Du kannst ja auch einen super diplomatischen Tweet machen, wo du es alles aufdröselst, was gerade irgendwie so dein Problem ist. Aber ja,
das finde ich nicht so gut.
Ne? Genau, finde ich nicht so gut, aber man muss ja auch wissen, dass er das und das macht und der eine Song war eigentlich ganz gut, hätte er nicht das im Interview gesagt. Mhm. Aber das, ich meine, ist ja im Endeffekt wie ein Streik. So, die Leute denken erst darüber nach, wie viel die Leute bei der Bahn bekommen, wenn der Zug nicht fährt. So.
Und das ist ein interessantes Bild. Ja.
So, es muss ja wehtun. Ansonsten denkt man nicht drüber nach. Ansonsten scroll ich weiter so und guck mir nicht und guck mir nicht die Antworten unter den Tweet an, in der Hoffnung, dass da irgendwelche salzigen Antworten auch auf den salzigen Tweet folgen. Ja. Und dass sich da irgendjemand vielleicht im Internet jetzt miteinander anlegt, weil dann wird es erst interessant. Und dann ist das Problem ja häufig, wie ihr schon sagt, so, dass die Fehlerkultur so, dass es oder die Diskussionskultur vor allem denkt, dass es dann auf einmal um Persönlichkeiten geht und nicht mehr um die Sache an sich. Mhm. Finde ich.
Nico, du hast nee, so
ich
eine
dachte,
Bewegung
ob du sagst so aus, als ob du noch was dazu sagen wolltest. Deswegen habe ich dir die Sekunde nee, Ruhe gelassen.
Nee, ich habe dem, glaube ich, nichts hinzuzufügen.
Ich
glaube, also doch eine Sache noch. Ich glaube, dass in Zukunft es noch mehr Leute geben wird wie mich. Also ich sehe jetzt schon eine Bewegung hin zu einem, dass du eine gewisse Form von Diplomatie immer mehr scheißegal wird. Mhm. Also zum einen in so einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen, ja, so diese Bewegung nach rechts, die scheinbar unaufhaltsam ist, egal was passiert, aber auch so eine Form von Faschisierung im deutschen Rap, die sich in allen möglichen Sachen äußert, ob das jetzt ist, dass man sich als Deutscher auf Tracklänge irgendwie als Opfer innerhalb von Deutschland inszenieren darf, oder ob das so, keine Ahnung, so Dritte Reich-Optik im Video ist, oder so, keine Ahnung, so Follower um sich rekrutieren und so eine kleine Armee aufbauen, die hinter einem steht, egal was man macht, und die bösen Medien basht. Ich glaube, es wird immer wichtiger, dass es einfach Leute gibt, die sagen, ist mir fucking scheißegal. Ja gut, dann halten mir jetzt irgendwelche Gatekeeper die Tür zu. Okay, dann kriege ich jetzt, weil der mit dem cool ist und der mit dem und der mit dem und der mit ihr, kriege ich jetzt kein Placement mehr bei Spotify. Okay, so what? So, ich glaube, wenn einfach nur genug Leute drauf kacken, dann ist das irgendwie egal und ich sehe eine Bewegung dahin. Also es kann nicht ewig so diplomatisch bleiben, dass wir, oh, ich sag jetzt lieber nichts, weil, und wenn ich was sage, dann sag ich es lieber so, damit ich keinen Ärger bekomme und so. In den meisten Fällen kriegt man auch keinen Ärger. Leute stellen sich das schlimmer vor, als es eigentlich ist.
So. Du hast es ja vorhin schon ganz gut beschrieben mit den ganzen Beinbrechen-Nachrichten, die du gekriegt hast und wie viele dann wirklich vor deiner Haustür gestanden haben. Wahrscheinlich wissen die ja
nicht, wo du wohnst. Ich habe Morddrohungen bekommen.
Ja.
Also ich habe darüber nie gesprochen, weil ich will den Fokus darauf nicht lenken. Ich bin nicht das Opfer in dieser Angelegenheit. Bis mir mal jemand einen Zahn ausschlägt, dann bin ich vielleicht das Opfer. Aber ansonsten, so Nachrichten machen mir nichts. Ich habe Respekt vor jedem, dem das irgendwas macht und der trotzdem mit dem macht, weitermacht, was er da macht. Aber ich bin da chill. So.
Bist du trotzdem gerne ein Typ mit erhobenem Zeigefinger? Nee. Gerade weil es in der Welt quasi im Moment nicht so gewünscht wird, weil man sofort dagegen schießt, wenn einer den Zeigefinger erhebt?
Okay, das ist etwas, was mich ein bisschen anmacht. Also, dass das Leute abfuckt. Ja, also nur so bestimmte Leute. Bei manchen Leuten ist es auch ein bisschen schade, dass das die so abfuckt oder dass die so ein Bild von mir haben. Aber es gibt, ich denke an ein paar konkrete Menschen innerhalb dieser Szene oder auch die im Background arbeiten, die jedes Mal so einen leicht schwitzigen bekommen, wenn ich anfange, auf Twitter wieder irgendwas zu erzählen. Und das kickt mich schon, wenn es die richtigen Leute aufregt, aber ich möchte eigentlich nicht der Zeigefinger-Typ sein. Ich finde Zeigefinger super ätzend. Ich glaube bloß, die Zeit erfordert das jetzt gerade. Also, dass das, was da draußen als Zeigefinger wahrgenommen wird, das ist, glaube ich, notwendig. Ob das wirklich ein Zeigefinger ist, ich würde sagen, nein. Also, es gibt, ich will jetzt den nicht nennen, oder es gibt mehrere Leute, die so aus der Zecken-Rap-Ecke kommen, die in so gut wie allen Facebook-Kommentarspalten und so zugegen sind, sobald es irgendwie ansatzweise kontroverse Themen, das sind für mich so Leute, die dann so Aufsätze schreiben und sich mega und sich in ihrem Recht suhlen, ja, ich stehe auf der richtigen Seite und so. Wenn ich 140 Zeichen in mein Handy twitter, über was auch immer, das ist kein Zeigefinger. So. Ich arbeite mich auch nie länger an Themen ab als einen Tag oder so. Ich mache daraus keine, weißt du, ich mach keine Endlos-Threads darüber. Oder so. Es ist für mich alles kein, also in meiner Wahrnehmung ist das einfach kein Zeigefinger. Also ich habe einen Tweet abgesetzt. Wenn er dir nicht gefällt, scroll weiter. Ich dränge mich nicht auf.
Ah, finde ich spannend. Finde ich sehr
es gut, dass du so richtige Regeln hast bei dir. Ja. So, bei heiklen Tweets ist das Monitoring für 15 Minuten aktiv. So, ja, ein Thema wird nicht länger als einen Tag abgehandelt. So,
du könntest einen Twitter-Ratgeber raushauen, der auch manchen Leuten, auch über die wir gesprochen haben, helfen würde, besser durch den Alltag zu kommen.
Ich sehe dann noch so ein höheres Amt eigentlich, so ein Twitter-Gewerkschafter.
Ja,
ich würde jede Position auch bei Twitter annehmen, wenn Twitter das hier, wenn Twitter Deutschland das hier hört, ich hätte super Lust bei euch. Ihr seid die coolste Plattform.
Real Rap.
Ja, ich liebe Twitter. Keine Ahnung, wie euer Verhältnis zu. Ich folge euch beiden.
Ambivalent, oder? Würde ich es bezeichnen.
Ich mag
Kevin Twitter versucht sich sehr. Fleißig gerade.
Nö, ich bin immer so, mal habe ich so Phasen, da schreibe ich ein bisschen mehr. So, und dann wieder ganz lange gar nichts.
Ist aber auch wichtig, mit dem Fluss zu gehen, man. Nichts erzwingen. So, ja. Also bei.
Aber ich verfolge ständig eigentlich.
Aber die Halbwertszeit ist halt auch wahnsinnig schnell, ne? So, ich weiß nicht. Hannibal hat seit ein paar Tagen Twitter.
Wahnsinn.
Das ist mega. Aber ich merke auch da, okay, das Tempo kannst du nicht halten. So, das Tempo kannst du nicht halten und die Intensität.
Da kommt der alte Hase in dir durch, der weiß. Nee. Ah, Bruder, mach mal so nicht, mach mal langsamer.
Ey, Hotzo. So, komm, 3 von 10 Tweets sind wirklich gut. Der Rest ist doch so obvious Shit, der für die, ja, weiß ich nicht, Max und Martina Mustermann da draußen gedacht ist. Richtiger Grind ist wertvoll.
Genau, das ist übrigens mein Problem mit Twitter. Dieser Versuch, 10 von 10 coole Tweets zu machen. Dass es die ganze Zeit nur darum geht, ey, ich mache, und das ist, ey, guck mal, was ich hier geschrieben habe, ist halt richtig cool. So, das hat nichts mit Dialog, das ist einfach nur rein egoistisch, der dann, was auch immer, zeige, Mittelfinger oder Daumen in irgendeine Richtung und dann mache ich das Handy aus. Kein Monitoring und das interessiert mich auch ein Scheiß, was die Leute darüber sagen. So, das ist für mich Twitter.
Irgendwann merkst du auch, dass es schon wieder fast wie Rap ist oder wie Rap früher war, dass du so merkst, hey, den Tweet kenne ich irgendwo her, der wurde vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Mhm. So, und man ist so, I see what you did there.
Oder
so,
auch, ich weiß, dass du hast heute auch diesen Meme-Post auf Instagram gesehen und deshalb twitterst du das jetzt hier gerade, das ist daran angelehnt und deine Follower wissen das nicht. Ja, hier, Glückwunsch zu deinen 200 Retweets, Otto.
Genau, aber ich muss auch sagen, wenn es auf Twitter läuft, dann überfordert mich diese App komplett, weil diese Benachrichtigungen dann so ellenlang sind.
Ja.
Es ist so viel.
Ja. Aber ich mag dieses Benachrichtigungssystem auch, weil du halt die ganze Zeit angefüttert wirst. Jetzt bei Instagram, das nervt mich. Seit dem Update, ich sehe ja nur noch dann die letzten zwei Namen und dann und weitere. Ich möchte aber alles sehen. Ich möchte einmal so runterwischen und dann wieder eine neue Aktualisierung und wieder eine neue Liste haben. So die ganze Zeit gefüttert werden, weißt du?
So, ich glaube, ich spiele nicht mehr genug mit meiner Aufmerksamkeit.
Ja, ey, ich bin so ein bisschen wie diese Fortnite-Kinder, nur ohne Fortnite. So, ich sehne mich nach neuen Boxen zum Öffnen und sowas, weißt du? So, ich will die ganze Zeit belohnt werden.
Genau wie bei Snapchat ist doch so, man muss ganz halt Snaps an Freunde schicken, damit sich so Animationen ergeben.
Ah.
So, du kannst zum Beispiel so eine Blume pflanzen, so eine kleine Emoji-Blume, erst mit einem Samen und so weiter, und die wächst langsam, wenn du jeden Tag einen Snap an deine Freunde verschickst. Das habe ich zumindest von der Trademark Jugend.
Tamagotchi-Level.
Krass. Ja, genau.
Wie mache ich jetzt eine Überleitung? Ich bin verloren. Pass mal auf. Die These der Woche war, Deutschrap will keinen erhobenen Zeigefinger. Darüber haben wir ausführlich gesprochen.
Vielleicht ein Punkt noch dazu. Deutschen Rap geht es auch einfach zu gut dafür.
Weil Deutschrap geht es zu gut dafür, sagt 3plus. Jetzt seid ihr dran und könnt euer Feedback dazu geben. Diskutiert diese These mit uns aus, schreibt uns auf allen. Ihr könnt hier über Instagram, Twitter, wo auch immer, könnt ihr uns schreiben dazu, euer Feedback geben. Und dann nehmen wir es mit in die nächste Woche rein. Genau wie dann neue News. Aber jetzt erstmal zu den News dieser Woche.
Du liest die News, du willst mehr von mir wissen. Meine Fresse in die News. Ich bin nicht in die News, in die Presse.
Wo sind die Newspapers?
Da, Kevin, hast du was mitgebracht, was quasi eine himmelhoch jaulende Frechheit ist. Skandal an der.
Meinst du, da brauchen wir einen Zeigefinger?
Award-Ebene. Da muss der Zeigefinger erhoben werden, um da den Finger in die Wunde zu legen, um klarzumachen. Da kommt er nämlich schon. Mal sehen, was Flussi gleich sagt. Aber sag mal, was ist deine News?
Ja, die Grammys sorgen weiterhin für einen eher bröckelnden Status, sage ich mal. Dieses Jahr fallen sie vor allen Dingen damit auf, The Weeknd nicht nominiert zu haben. Galt vorher als sehr großer Anwärter, vor allen Dingen auf die großen Hauptkategorien, bestes Album, beste Single, wurde letztendlich für keine einzige Kategorie nominiert. Das Ganze soll damit zusammenhängen, dass er eine Performance bei den Grammys abgelehnt habe und sich stattdessen für den Super Bowl entschieden habe. Er hat nämlich vorher ein Ultimatum bekommen, dass er entweder bei den Grammys oder beim Super Bowl auftreten soll. Ja?
Das wollte ich ergänzen und ich wollte sagen, das ist doch die perfekte Brücke zu dem, was gerade war, zu dem, was ich gerade gesagt habe, nämlich solche Moves wie von The Weeknd sind super wichtig, die gab es früher nicht, dass man sowas öffentlich macht und sagt, ja, hinter den Kulissen wird halt gesagt, entweder du trittst bei den Grammys auf oder beim Super Bowl, aber ich lasse mir den Super Bowl nicht entgehen, so, also wenn die Grammys mir diese Regeln geben, dann sage ich, okay, dann gehe ich zum Super Bowl, dann sagen die, okay, dann kriegst du keine Nominierung, so, und wenn man sich das auf dem The Weeknd Level vorstellt, ja, der Macker ist der nicht der meistgestreamte Künstler gerade auf Spotify? Also aber einer der Top 5, glaube ich.
Diese Single, Blinding Lights, ist, glaube ich, die erfolgreichste oder aller Zeiten gefühlt.
Es ist der kommerziell erfolgreichste Single aller Zeiten. Die ist seitdem, sie ist die längste Billboard Top 10 Single aller Zeiten, glaube ich. Und
ich
gilt
Gänsehaut.
Auch für die Top 5.
Dicker, dieser Song ist einfach überall. Und wenn du mal den Fehler machst und den irgendwo anspielst oder er dir angespielt wird, dann hast du ihn für fucking 2 Tage im Kopf. Und das ist wie so ein Scheiß, das ist nämlich diese Impfung, dieser Chip, von dem sie alle reden. Dieser Song ist dieser Chip. Da ist irgendwo eine Synapse verkrüppelt und wenn dieser Song, bing, dann bist du da und dann fängst du an mitzumachen.
Impf ihn mir rein, Weeknd. Hau ihn mir um Amboss, Hammer und Trommelfell.
Alter Schwede. Und also das ist der größte Quatsch. Also wenn wirklich Preise da könnten wir hier nochmal kurz drüber reden, aber die Gewichtung von Preisen ist da ja eh so eine Sache. Aber gerade in so einer transparenten Welt und wie du es richtig gesagt hast, plus mit einem Künstler, der auch sehr selbstbewusst das dann alles klar macht und dann auch mit einer Fanmacht dahinter, das ist ja vielleicht die andere Seite. Aber das sorgt einfach dafür, dass die Grammys einfach Verlierer sind, obwohl sie einen großen Preis vergeben wollen.
Mhm. Und die Grammys verlassen sich halt darauf, dass sowas nicht publik wird.
So. Ja, genau.
Aber das sind die guten alten 90ern.
Ja, geht, also die Grammys haben das mit dem Internet irgendwie noch nicht so ganz durch. Also vielleicht sollten die mal ihren Twitter-Account monitoren, weil dann wüssten sie, was so los ist in deren Mentions. Denn The Weeknd hat zum Beispiel getwittert, you owe me and my fans transparency. Drake hat sich auf seine Seite geschlagen, hat eine Insta-Story gemacht mit einem verhältnismäßig langen Text für seine Verhältnisse. Und hat gesagt so, ey, jedes Jahr werden wir aufs Neue geschockt von diesen Awards und die Lücke zwischen KünstlerInnen und diesen Awards wird immer größer und deswegen sollten wir jetzt einfach mal dieses Jahr diese Chance am Schopfe packen und auf diese Awards scheißen und unser eigenes Ding machen. Der Interimschef der Grammys, Harvey Mason Jr., hat sich bei Pitchfork und Billboard geäußert, dass es zwischen den Grammys und den Super Bowl, also diesem ursprünglichen Aufhänger, warum The Weeknd nirgendwo nominiert sein soll, absolut keinen Zusammenhang gäbe und dass die Entscheidungsgewalt komplett beim Komitee liege und dass er selbst von diesen fehlenden Nominierungen überrascht sei. Elton John, Nicki Minaj haben sich auch mit The Weeknd solidarisiert und ich habe ja gerade gesagt, dass er ein Interimschef ist. Das hängt damit zusammen, jetzt komme ich nämlich nochmal zu den Grammys vom letzten Jahr, dass die Grammy-Chefin Deborah Duggan suspendiert und später entlassen worden ist. Deswegen ist er noch Interimschef. Sie wurde nämlich angeblich aufgrund von Mobbing und Fehlern in ihrem Management entlassen. Allerdings wittert sie selbst da so eine Art Racheaktion, denn als sie suspendiert worden ist, hat sie gleichzeitig oder kurz darauf Beschwerde wegen sexueller Belästigung und Unregelmäßigkeiten bei den Nominierungen unter anderem eingelegt und hat auch gesagt, dass es so eine Boys Club Mentalität dort gäbe und dass es mit diesen Nominierungen auch ganz klar mit rassistischen Ursprüngen zu tun hat, warum es Unregelmäßigkeiten bei diesen Nominierungen gäbe und wirft auch noch ihrem Vorgänger Neil Portnow vor, eine Musikerin nach ihrem Auftritt in der New Yorker Carnegie Hall vergewaltigt zu haben. Also da ist richtig die Kacke am Dampfen. Sie spricht auch von der Recording Academy als eine korrupte Institution und möchte und sagt, dass sie sich nur weiterhin selbst bereichern möchten an den Grammy-Nominierungsprozessen, dass sie diesen beschmutzen und Frauen und Farbige diskriminieren. Das hat sie letztes Jahr alles vom Stapel gelassen, wurde auch gar nicht so viel drüber gesprochen dafür, dass sie da ganz schön vom Leder gelassen hat, könnte jetzt aber nochmal neu an Fahrt aufnehmen, nachdem The Weeknd quasi ein sehr prominenter Vertreter ist, der das endlich mal anspricht.
Ist ja dann immer so der Wunsch, eigentlich nochmal einen unabhängigen neuen Preis zu finden, der quasi diesen ganzen Strukturen den Mittelfinger zeigt und vielleicht eine unabhängige Transparenz liefert. Aber sie bleibt auch die nächste Frage, wie wichtig so Preise für Künstler vielleicht heute noch sind, wenn dann The Weeknd auch selber sagt, ja oder nicht. Also ich glaube schon, dass da eine gewisse Eitelkeit noch vorhanden ist, aber hier geht dann halt auch einfach Botschaft über Preis im Regal.
Safe. Letztes Jahr zum Beispiel gab es ja auch, glaube ich, Videos von Jesse Reyes und auch Dua Lipa, auch dieses Jahr von Dua Lipa, wie sie erfahren haben, dass sie für einen Grammy nominiert worden sind. Dua Lipa dieses Jahr für 6, so am Telefon gibt es ein Video von ihr und sie heult einfach wie so ein kleines Schlosshündchen und kann es nicht fassen, dass sie für 6 Grammys nominiert worden ist. Es ist natürlich Wahnsinn, also weil das ist immer noch der höchste Preis, den man bekommen kann. Und andererseits gibt es halt all diese Vorwürfe und irgendwie deswegen meinte ich vorhin, dass sein Status bröckelt, weil sie sich gerade irgendwie selbst demontieren.
Würdest du dir so einen Preis ins Zimmer stellen, Digga?
Ich habe keinen Preis bekommen, jemals. Deswegen sind mir Preise auch richtig scheißegal. Ich verstehe diese Eitelkeiten da tatsächlich nicht. Weil, also, ich weiß nicht, welches welches Preiskonzept ich da besser finde. So Jury oder Voting. Voting gewinnt halt der, der mehr Leute mobilisiert, und Jury ist dann halt derjenige, der im Zweifelsfall mehr Vitamin B hat. So einfach ist das. Also come on, ihr könnt mir nicht erklären, dass Justin Bieber Yummy, dass das ein guter Song ist. Das ist einfach faktisch kein guter Song. Das kann man mathematisch errechnen, dass das kein guter Song ist. Das ist richtiger Schrott. So, und stattdessen Justin Bieber. Also ich meine, The Weeknd außen vor zu lassen, kann auch ein Boss-Move sein, irgendwo. Wenn man aber dann andere Leute hat, die auch krass abgeliefert haben dieses Jahr und die vielleicht das erste Jahr ihrer Karriere hatten, wo die richtig krass abgeliefert haben und die man dann eher mit einem Preis belohnt, als ein The Weeknd, der schon keine Ahnung wie viel Grammys gewonnen hat. So, auch wenn er vielleicht das vorläufig beste Album seiner Karriere gemacht hat, aber das ist ja Quatsch. Und irgendwie bedeutet das halt auch nix. Also, die Tage waren irgendwie New Music Awards. Da habe ich kurz auch darüber nachgedacht, also weil ich gesehen habe, Dizzy war nominiert und ich habe mich für ihn gefreut und habe mich im selben Atemzug aber gefragt, warum freue ich mich eigentlich für den, dass es irgend so ein Stück Blech, was der bekommt, so, oder halt auch nicht bekommt. Ich meine,
Da waren aber auch bei diesen New Music Awards waren auch teilweise Leute nominiert in der Kategorie Newcomer, wo ich denke, hä, die rappen doch seit 10 Jahren.
Ja.
So, ich so, hä? Also, ich habe
ja, oder Leute, die dieses Jahr einen Song rausgebracht haben.
Ja.
So, okay, ja, weiß ich nicht, ob du jetzt deswegen der beste Newcomer bist, wenn du einen guten Song rausbringst. Halt auch keinen Scheiß-Song, aber halt auch nur einen guten.
Das kommt aber drauf an. So, Cardi B zum Beispiel hat ja jetzt bei den Billboard Awards, war es, glaube ich, auch Künstlerin des Jahres gewonnen und musste sich anhören, so, ey, Warum wirst du Künstlerin des Jahres? Du hast doch nur einen Song rausgebracht. Sie so, ja, aber ich habe den Song rausgebracht.
Eben.
Ja, auf jeden Fall. So der Song, der Republikaner auf Fox News zum Weinen bringt. So der Song, der deine Oma dazu bringt, einen TikTok zu machen. So,
hat sie das gesagt?
Ja, sie hat ein richtig witziges, geiles Statement dazu abgeliefert. Krass. Ja.
Ja, okay, hast recht.
Die Kollegen, die meine News als Basis haben, haben schon, glaube ich, genug Awards in ihrem Leben gesammelt, dass sie sich über sowas auch nicht mehr Gedanken machen, sondern mehr darüber, wie man denn die Welt ein Stück besser machen kann. Oder halt in einer Pandemie für Entlastung von verschiedenen Servicekräften an bestimmten Orten, die Schlüsselpunkte in einer Pandemie sind, wie man dafür sorgen kann. Lange Rede, ich erzähle kurz, worum es geht. Die Fantastischen Vier haben eine Corona-App entwickelt. Die hat den Namen Luca und soll jetzt nicht Corona-Fälle aufdecken, sondern soll diese Infektionsketten, die jetzt im Moment in Restaurants versucht nachzuvollziehen zu werden, mit den Listen, die überall eingetragen werden, Gesundheitsämter, überall werden ja Listen geschrieben, man schreibt sich mit einem Stift in einen Zettel in so eine Liste ein. Und dann muss daran kontrolliert werden, wer eventuell wo gewesen ist, um dann daran dann die Ketten zu erkennen. Diese Zettelwirtschaft soll wohl auch nach Aussage der Fantastischen Vier so einen Ausmaß angenommen haben, dass die Mitarbeiter im Gesundheitsamt so viel mehr Stunden allein damit verwenden, dass sie sich gar nicht um das tatsächliche Aufspüren eventuell von besagten Personen kümmern können. Und deshalb, ehrlicherweise die Frage, warum sie es gemacht haben, die müssen wir vielleicht nochmal hier am Ende reinstellen, weil da gar nicht so Infos drüber gibt. Aber soll diese App halt diese Entlastung geben? Mit einem QR-Code soll man sich einscannen können, theoretisch sogar in der eigenen, bei Freunden, wenn man irgendwo hingeht, und darüber quasi dieses mit den Daten Austausch machen, um dafür zu sorgen, dass man Bescheid weiß, wer wo war. Soll dann natürlich auch das datenschutzrechtlich sicherer sein als die Liste, die frei rumliegt, die sich jeder öffentlich fotografieren kann, wo jeder von uns ja sicherlich schon mal drüber nachgedacht hat, wenn ich mich irgendwo in eine Liste eintrage und über mir sind schon 10 andere Namen oder unter mir sind noch 10 Plätze frei, dann weiß danach ja jeder meinen Namen und meine Handynummer. Ob ich das jetzt will, ist die nächste Sache. So, das also ist, glaube ich, schon einen Fortschritt sein könnte. Wird übrigens auch vom Dirk Brockmann, dem Epidemiologen vom Robert-Koch-Institut, schwieriger Begriff, als clever Zitat beurteilt. Also auch dort scheint es von der Sinnhaftigkeit angenommen worden zu sein. Jetzt gibt es auch schon mit, ich glaube, es war Jena, der ersten Stadt, die diese App einsetzen möchte. Sie wollen versuchen, die Gesundheitsämter davon zu überzeugen und natürlich dann einen Bezirk nach dem anderen dazu kriegen, dass sie diese App verwenden. So viel erstmal dazu. Das klingt jetzt erstmal alles eher so, wie ein Unternehmen hat sich eine App überlegt und versucht, die auf den Markt zu bringen. Das Absurde daran ist halt die Geschichte, finde ich, dass die Fantastischen Vier das Ganze geprägt haben. Meinungen, was sagt ihr?
Kevin, was sagst du?
du hältst dich moderat zurück, ne?
Ich jetzt, oder?
Ja, ja. Du bist der Gast, du zuerst.
Ich weiß gar nicht, was ich davon halte. Ich find's nett, glaube ich. Toll, danke. Danke,
danke Smudo.
Ja, aber Edgar, ja, jetzt machst du das mit so einem gewissen Unterton, aber wir müssen uns ja mal über
Ich unterstelle Leuten, die so vordergründig eine gute Sache machen. Einfach nur eine gute Sache. Ich will jetzt nicht von Spenden, sondern so ein richtiges Fass aufmachen, weißt du? So ein Hier, wir haben jetzt hier eine alternative Corona-App entwickelt oder so, da und da für den und den Bereich ergänzend, weil wir denken mit und wir sind daran interessiert, wie es in Deutschland zugeht und so weiter. Den unterstelle ich immer, dass da irgendwas hinter ist. Jetzt kann ich auf so Verschwörungsbasis, oh mein Gott, die wollen mir irgendwas unterjubeln oder so, sondern
da,
nur,
da ist was, der Chip, was ist da steckt der Punkt? Chip drin. Da ist nämlich Datenschutz.
Was ist der Punkt? So,
pflanzen wir ein, Smudo.
Ich weiß nicht, Smudo, ist deine Oma erkrankt gewesen oder so? Gibt's vielleicht den Punkt, weißt du, so dass man sagt, ey, meine Oma das gehabt, da habe ich mir gedacht, jetzt müssen wir mal was machen oder so. Keine Ahnung, warum. Also
ja, sie erhoffen sich ja auch, dass damit auch vielleicht in ferner Zukunft Konzerte quasi wieder möglich sind. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ich statt zu meinem Standardfriseur zu gehen und dort dann erstmal meine so natürlich Hände desinfiziere, ab reingehe, Maske auf und dann gucke ich mir da den Kugelschreiber an. Da liegt nur ein Kugelschreiber auf diesem Tisch in dem Wartebereich.
Das habe ich schon so oft gedacht übrigens. Ne,
dieses Klemmbrett so, wo ich dann meinen Namen, meine E-Mail-Adresse und so immer wieder eindingse, dann setze ich mich da auf den Lederstuhl und warte, bis ich dran bin und sowas. Ne? Also wenn ich, oder auch im Restaurant, sei es Takeaway oder da mich hinsitzen, so wenn ich einfach nur kurz mein Handy gegen irgendeinen QR-Scanner halte und damit ist halt für alle klar, wo ich bin, also wo ich bin, wo ich war, zu welchem Zeitpunkt und dass man wirklich diese Ketten, so diese Brücken von der Krankheit irgendwie nachvollziehen kann und auch wirklich weiß, welche eventuell Freunde, Familienmitglieder und so weiter hatten dann auch mit mir Kontakt oder wo kommt es her, das finde ich schon irgendwo sinnig, denn die Gesundheitsämter kommen ja nicht hinterher. Ich glaube, das war bei uns sogar so der Fall, dass ein Azubi, der in der Berufsschule war, anderthalb Wochen, nachdem er schon in der Quarantäne war, weil er selber wusste, okay, ich muss in die Quarantäne, den Bescheid bekommen hat, dass er bitte in den Zeitraum von so und so bis so und so in die Quarantäne soll, aber schon fast, also er hatte nur noch 5 Tage davon, weißt du, abzuleisten. So. Und das heißt, nach diesem Quarantänezeitraum kommt erst ja die Information, dass man mal vielleicht in Quarantäne sollte, wenn es besonders hoch hergeht, gerade bei den Gesundheitsämtern. Und da finde ich das schon sinnvoll, weil das natürlich digitalisiert wird und das geht alles sehr viel schneller. Ist natürlich Datenschutz eine riesige Sache, so einerseits, ne? Weil bei der Corona-App weiß jeder, es ist Open Source. So, jeder kann dran mitarbeiten, jeder kann einsehen, was los ist. Der Chaos Computer Club sagt so, ey, wir haben daran wenig zu meckern, was schon mal eine Sache ist. Andererseits, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie geil Twitter ist. So, und ich glaube, Menschen möchten gar nicht wissen, was Instagram, Twitter und Co. uns alles so für Daten abzwacken. Da ist es egal, weil gib mir die Likes. Aber ich finde jetzt erstmal das nicht unclever, das zu digitalisieren. Frank Thelen hat, glaube ich, auch mal vor. Ich habe kurz so ein Video gesehen, wo er vor Wochen darüber gesprochen hat, dass sich Restaurants, dass es so eine App bräuchte für Restaurants und so weiter zum Einloggen, die von der Bundesregierung entwickelt werden soll und solle. Und damit das einfacher vonstatten geht. Aber
Michi Beck und Smudo haben der Bundesregierung dann jetzt vorgemacht, wie man es macht. Und du hast es schon vollkommen richtig gesagt, einleitend, dass es natürlich dann auch mittelfristig dabei helfen kann, solche Lockdowns, wie sie jetzt stattgefunden haben, sofern wir alle hoffen, dass es eh nie wieder dazu kommen wird, aber was die Realität dann zeigt, ist was anderes, dann den Umgang damit verbessern kann. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht in eurem Umfeld, aber es tut mir schon immer im Herzen weh zu sehen, dass die kleinen Restaurants, mein Frühstückscafé, wo ich bin, wie die zu kämpfen haben hier, dass das alles funktioniert, weil die Regierung einen Lockdown beschließt, weil sie die Ansteckungsketten nicht mehr nachvollziehen können.
Aber halt auch, also der Lockdown an sich ist ja gar nicht das Ding, sondern die Inkonsequenz davon. Also, ja, dass über Schulen gesprochen wird, als würde sich da niemand anstecken.
Ja,
oder
genau,
Arbeitsplätze.
Genau.
Du sitzt mit 6 Leuten in der Cafeteria oder im Büro, aber danach darfst du mit den Leuten nicht mehr im Bus stehen. So. Ja. Ja. Also ich bin dafür, dass man mit den Leuten nicht mehr im Bus stehen darf, aber ich wäre noch mehr dafür, dass man mit denen auch gar nicht mehr arbeiten sollte. Also ich wäre dafür, dass wirklich das öffentliche Leben einmal richtig runterzufahren. So, anstatt einzelne Betriebe und zum Beispiel auch den Kulturbetrieb über ein Jahr irgendwie, weiß ich nicht, so regelrecht zu strangulieren eigentlich, damit bestimmte andere Bereiche weiterlaufen dürfen. Weißt du, so die Eigenverantwortung der Leute gibt mir gerade nicht das Gefühl, dass die sich alle die App runterladen werden.
Mhm. So. Das ist so ein bisschen das Problem.
Das wäre eine Lösung. Also von der Idee her klingt ja alles mega. Aber ey, keine Ahnung, vorhin bin ich im Bus gefahren und da war ein Typ, der sich auch dann geweigert hat, seine Maske aufzusetzen. Hat keiner was gesagt. So, waren einfach, also wir waren alle so, komm, Maga, ist okay, das willst du doch nur, dass wir jetzt über dich, dass wir jetzt sagen, oh, du, nein, warum hast du keine Maske auf? Dann sagt er, ha, ihr Schafe und so. Wir kennen doch die, weißt du, wir kennen den Scheiß doch so. Kack einfach drauf. Hat
keiner Bock drauf, sich den Schnack ans Bein zu binden.
Ja, so, nee, so haben wir alles schon mal erlebt, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, jeder ist schon mal auf den einen Menschen getroffen, an einer Supermarktkasse oder so, der dann ungefragt irgendwelche Tiraden loslässt. Ja,
so.
Ey.
Aber so oder so hat es ja an diesen Stammtisch geschafft, weil damit Hip-Hop-Veteranen, alte Leute, quasi ihre Freizeit dazu benutzen, um eine Corona-App entwickeln. Mal gucken, wo sie uns hinführen wird.
Smudo war bei Maischberger, deswegen hatte ich mich auch gerade so auf Smudo eingeschossen. Da hat er die vorgestellt. Deswegen, das kann man sich, wenn man sich dafür interessiert, auf jeden Fall mal angucken.
Genau.
Wie heißt die App? Ich lade mir die jetzt runter.
Luca. Ich glaube, die soll heute, glaube ich, sogar gelauncht werden.
Okay. Gucken wir uns mal an. Während ihr beide jetzt schon mal die App runterladet, um mal zu testen, ob wir hier gegenseitig schnell schon mal Kontaktdaten austauschen können, kommen wir auf der Zielgerade des Formates zu den Releases der Woche.
Voller Tatendrang und plane das Release.
Warte das Release
ab. Bro, ich hab kurz das Release geplant.
Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit R&B.
Und ich sag, wie es ist. Ich nehme die Verantwortung gleich an mich. Ich habe mir einen Song ausgesucht von einer Künstlerin, die ich sehr, sehr spannend finde. Auch nicht zuletzt deshalb, weil ich mir quasi zur Aufgabe gemacht habe, Boom Bap wieder zurückzubringen. Es wird eh alles wieder neu gemacht. Deswegen habe ich die volle Boom Bap-Rutsche. Letzte Woche war es MC René featuring DP. Diese Woche ist es ihre Single, die rausgekommen ist. Zu ihrem Debütalbum 314, das im März kommen soll, nächsten Jahres. Hood 53 heißt die Single. Und die Gute kommt aus Bonn, hat so einen starken Flow, finde ich, hat so eine starke Attitude auf dem Song. Es macht so viel Spaß, ihr dabei zuzugucken. Und sie sieht in allem, was sie da macht, aus, also trotzdem, als wäre, keine Ahnung, gut, MC René hat ja schon einen Song mit ihr gemacht, aber wäre jeder Boom-Bap-Veteran der 90er wäre stolz auf sie. Und wenn man noch ein bisschen 90er-Film übers Video gelegt hätte, hätten okay, das ist irgendeine Perle aus der damaligen Zeit, die wir nicht gefunden haben. Weil durch die Bank, ein starker Song, macht Spaß. Du musst auf den Style, du musst ihn fühlen, ne? Aber das wäre jetzt gleich die Frage an dich, Kevin. Du bist ja noch ein bisschen aus einer anderen Generation, auch dich catcht das, oder?
Ja, finde ich mega. Also wir haben ist ein bisschen her, irgendwann im Anfang diesen Jahres war es, glaube ich, als mal die gute Lina Burghausen so die ersten Songs von ihr rumgeschickt hat und so eine EP auf Soundcloud und das Intro war es damals, was so richtig gescheppert hat und ich fand das von auf Anhieb gut. So, das hat mich echt sehr überrascht damals, das fand ich sehr gut, immer noch. Ich glaube auch, dass wir da noch mehr von hören werden.
Ja, definitiv. Also mich hat sie auf jeden Fall voll gecatcht. Ganz interessant und süß finde ich. 5000 Klicks hat das Video bisher jetzt übers Wochenende gekriegt. Das ist jetzt ja keine große Nummer, aber original 3 Dislikes. Und ich habe mir in dem Verhältnis so gefragt, okay, welche 3 Typen in diesem kleinen Feld gehen dann dahin und sagen dann noch, nee, das war nix.
Ex-Freunde.
Ja, was meinst du?
Ex-Freunde,
ja genau. Die könntest du wahrscheinlich namentlich ablesen, wer das war. Oh, kurz mit dir persönlich klären, was zur Hölle ist los mit dir? Hast du sie auf dem Schirm? Hast du mal was von ihr gehört?
Ich? Nee.
Ja.
Ich habe den Namen ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen. Ich wollte jetzt gerade nicht unterbrechen, um nochmal zu fragen. Die P?
Ja, genau. Ja.
Die Buchstabe P.
Ah, okay. Nee, null. Also noch nicht mal gelesen. Kommt mir gar nicht bekannt vor.
Ja, sehr stark. Dann haben wir auf jeden Fall ein Fundstück für dich. Für euch da draußen bei 5000 Klicks gehe ich davon aus, dass der eine oder andere es vielleicht auch noch nicht gehört hat. Mein Tipp der Woche, ich werde da auch weiterhin ein Auge drauf haben. Ich habe sehr viel Freude an der Mucke, die sie da macht. Kevin ist so mehr den Weg des Sicheren gegangen. Er hat sich einen Schurzgott genommen. Er kann jetzt im Prinzip die Rede wiederholen, die er im Waxman Stammtisch, glaube ich, schon in 4 Folgen oder so gehalten hat. Ich bin mal gespannt.
Keine Ahnung, aber wohl, nee, in den letzten Wochen habe ich gar nicht so viel.
Nee, seitdem wir Stammtisch zusammen machen, hast du sie aber bestimmt schon 4 oder 5 Mal.
Es ist der ewige Geheimtipp Haiti. Ja, mit ihrer Single Zu Real. Und eigentlich habe ich den, also der Song ist richtig, richtig gut. Und eigentlich ist es aber auch so ein bisschen stellvertretend, weil ich ihre Singles zuletzt alle unfassbar gut fand und auch die dazugehörigen Videos und sie, glaube ich, nie hier als Release der Woche gepickt habe. Aber ich muss einfach, weil sie so heftig abliefert. Und das ist, glaube ich, am 4. Dezember kommt ihr Album Influencer. Und ich konnte es schon hören und es lief auch durch. Also 1-2 Tage lang einfach, weil ich es so gut finde. Dementsprechend kann ich da gar nicht mehr so viel hinzufügen. Also es ist jetzt auch, das Rad wurde nicht neu erfunden auf dem Song. So, es geht um Flexen, so, es geht um Reichtümer, aber sie catcht mich dabei.
Ja, Plussi, sag mal, was ist sie zu real? Findest du, dass sie...
Ich habe sie noch nie persönlich getroffen, ne? Da kann ich schlecht was drüber sagen, aber ich kenne Leute, die sie kennen und ich glaube, die ist wirklich schmerzhaft real. Also so, ich habe gehört, sie ist anstrengend. So, die ist lustig, wahnsinnig präsent im Moment, gleichzeitig aber auch so all over the place. Also die schreibt dir ein 16er in 5 Minuten oder ein 12er, ein 8er, 16er, also was das für ein 2005-Talk.
Zeiten sind vorbei.
Ja, genau. 2005 hat angerufen.
Aber kann dir dann gleichzeitig nicht 3 Sätze folgen, wenn du irgendwas erzählst, weißt du? Sondern macht sofort irgendwas anderes. Ist halt eine Künstlerin, so.
Künstlerin.
Und davon haben wir tatsächlich nicht so viel, also wir haben viele Künstlerinnen, so von den Rapperinnen, die wir haben, gibt's schon immer mehr, die eine Teil, wo es rüberkommt, dass sie eine Vision von sich selbst haben, aber die ist so richtig drin. So, also, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde nicht mit der tauschen wollen. So sehr würde ich es nicht leben wollen.
Ich glaube, das ist auch sehr, sehr anstrengend, Haiti zu sein in der Welt, in der sie ist, mit der konsequenten Inkonsequenz, in der sie in der Vergangenheit auch sehr vieles gemacht hat. Allein schon die Tatsache, dass sie hier bestimmt, also ist jetzt nicht übertrieben, bestimmt schon 4-5 Mal von dir ausgewählt gewesen ist. Ich glaube, einmal ich selber auch. Und wir ja seit Jahren immer darüber sprechen, wie krass das alles ist. Und trotzdem ist der großen, breiten Masse immer noch so kurz vor der Tür stehend, immer so ein bisschen verwehrt wird, einmal den großen Aufschlag mitzuerleben. Sie will ja, glaube ich, auch keine Alben mehr machen. Ne? Ich glaube, es ist das letzte Mal, dass sie ein Album macht und danach kein Bock mehr auf die Scheiße.
Nur noch Singles. Ich glaube, sie hat das auch irgendwo mal gesagt. Vielleicht war das, sie macht ja jetzt neuerdings auch tatsächlich immer mal ein bisschen Promo, was ja in der Vergangenheit nicht so war und auch heutzutage noch schwierig ist auf jeden Fall. Aber sie war am Talkomaten mit Tim Meltzer und ich glaube, da hat sie es gesagt, dass sie eigentlich nur auf diesen einen One-Hit-Wonder hinarbeitet, dass sie diesen einen Song braucht, der ihr finanzielle Sicherheit gibt für x Jahre und dann ist alles gut, dann ist das Ziel erreicht. Vielleicht ist das jetzt der neue Plan. Generell kurioses Gespräch zwischen den beiden. Tim Meltzer und Haiti sollte man sich mal anhören, wenn man die Gelegenheit dafür hat.
Ich hatte auch das Glück. Ich durfte für Mixtape meines Lebens bei dieser sich sprechen und habe das erste Mal ein Haiti-Interview in meinem Leben geführt. Und ich kann euch nur sagen, all das, was ihr denkt, wie dieses Gespräch gelaufen ist, inklusive der Produktion drumherum, es stimmt. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir diese Folge gemacht haben. Es war eine Ehre. Stand auf meiner Bucketlist immer so ein bisschen drauf.
Ey, sie ist one of a kind. Und dass der wirtschaftliche Erfolg da vielleicht ausbleibt oder noch ausbleibt, so, das ist natürlich schade. Ich freue mich, dass wir das alle irgendwie bedauern können. Aber ich freue mich auch, dass wir die viel positivere Sicht, dass wir das alle auf dem Schirm haben. Dass die krass ist und dass das nicht selbstverständlich ist. So. Und dass das auch nicht ewig so weiter. Also würde mich wundern, wenn die in 10 Jahren noch das Tempo drauf hat, was sie jetzt drauf hat. So,
Jahr hat sie ein ja schon, Album zu releasen. Hat sie ja schon drei One-Hits dazwischen gemacht und chillt schon längst irgendwo.
Wollen wir hoffen. In Südfrankreich oder so.
Aber sie ist ja schon sehr, sehr arty und sehr eigenständig in dem, was sie da macht. Was ich übrigens auch über deine EP sagen kann, Lucy, die du gerade gemacht hast.
Ganz kalt erwischt jetzt.
Ja, sehr gerne. Nichts. Weil ich hab mir so ein bisschen in der Vorbereitung dieses Video, dieses 20-minütige Performance-Video von dir angeguckt. Das war, würde ich jedem mal empfehlen. Ich habe auch fast ein bisschen das Gefühl, wenn man, was wir vorhin hatten, so dich nur über Twitter wahrnimmt, sollte man sich das mal angucken, dann versteht man ein bisschen mehr, was für ein Typ du bist. Inhaltlich wie ein Performance. Ich war da sehr angetan von, wirklich.
Danke.
Stichwort Performance passt auch zu den Hausaufgaben, die wir gekriegt haben. Ich würde sagen, die arbeiten wir auch mal ab, ne? Wie es sich gehört.
Warum gibt es Hausaufgaben?
Hausaufgaben.
Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen laufen. Hausaufgaben.
Meine Hausaufgabe muss dann irgendwelche deutschen Spasten machen.
Der liebe Dexter hat uns Hausaufgaben gegeben. Ich fang mal an. Bei mir war es App Soul, The Book of Soul. Erstmal, hat euch der Song vorher was gesagt? Das möchte ich mal ganz kurz wissen. Kennt ihr den? Kennst du den Song?
Nee.
Du kennst ihn nicht. Kevin, du?
Ich kenne App Soul, aber nicht den Song.
Genau.
Ich habe ihn ja auch jetzt gar nicht mehr gehört, ehrlich gesagt. Ich habe es voll verrafft.
Nee, alles gut. Ist auch total wichtig, dass das einmal vorher gesagt wird, weil das war richtig so, das war so imaginär, wenn als Dexter den rausgeholt hat, dass er in seiner Platte so gekramt hat und es war aber nicht so, also die stand schon weiter vorne, aber sie gehörte nicht zu den Covern, die du kennst. Aber es war so, ja Mann, das ist diese Perle, die ich gerne Leuten zeigen möchte, wenn sie verstehen wollen, wie ich bin. Und genauso war es. Denn er hat ja selber erzählt, dass der Song quasi für Apoplex, seinen eigenen Song auf dem aktuellen Album, quasi so ein bisschen wie eine Blaupause war, wo er seinen eigenen Schlaganfall abarbeitet. Er hat App Soul auf seinem im Prinzip zusammengefasst, was in seinem Leben bis dato passiert ist und was für eine Scheiße da abgelaufen ist. Und es ist einer dieser Songs, die kennen wir alle. Also den kannst du nicht nebenbei anmachen, hören und dann, warte mal, mein Bus kommt, oder ich koche nebenbei oder so, ich bin abgelenkt. Da musst du zuhören. Und beim ersten Mal habe ich halt das gemacht, da hatte ich ihn nebenbei laufen und habe so gemerkt, ja, okay, ein netter Song, also was ist denn damit? Und dann beim zweiten, dritten Mal habe ich dann zugehört und das war schon kalten den Rücken runterlaufen lassen. So die komplette Lebensgeschichte quasi ein bisschen zusammengefasst von eigener Krankheit in seinem Leben, die ihn quasi und seine Mutter quasi so die Nerven gekostet hat, bis hin zu einer Freundin, mit der in Auf- und da Up- und Downs lange zusammen gewesen ist, bis sie sich dann irgendwann selbst umgebracht hat. Dass er dann irgendwann inhaltlich, dass er dann irgendwann inhaltlich selber da so steht und denkt sich, Alter, wenn jetzt noch meine Mutter stirbt oder ihr mir die Musik wegnimmt, dann mache ich auf jeden Fall bis 28 den Kurt Cobain. Und das zusammengefasst ist ungefähr das, was The Book of Soul ist. Ich finde das Ganze sehr minimal, Klavier, nur so ein leichte Drums drunter, ein Vocal Sample. So wie ich es, also beattechnisch, wie ich es mag, ist es ein richtig, richtig starker Song, der echt unter die Haut geht. Und ich muss echt sagen, also danke Dexter, weil das war, also der ist auf jeden Fall jetzt sehr nah in meinen Listen von dem. Und ich hatte ihn vorher auch nicht auf dem Sender. Deswegen tolle Hausaufgabe. Ja, ist es auch. Und das ist echt der Punkt, je mehr du zuhörst, desto mehr denkst du, what the fuck, Alter? So, was ist so verdammt nochmal los mit dir? Mhm. Der sagt nämlich zum Beispiel an einer Stelle, und damit bringe ich meinen Monolog zu Ende, er sagt, I guess the Marians wasn't lying, 2012, my world ended. Und das bringt so ganz gut auf den Punkt. Wow. Ja, die ganze Welt ist nicht kaputt gegangen, aber ich bin halt am Arsch gewesen und so. Woher er herkommt, das wissen wir ja, glaube ich, alle, ne? Trotzdem, Black Hippie-Kollektiv, das darf man nicht vergessen, King Kendrick Lamar auf jeden Fall mit dabei, Schoolboy Q, J-Rock, sowieso so eine Combo, wo ich die ganze Zeit immer mir denke, ja, das eigentlich ist das mein, also so auf jeden Fall Top 2, Top 3 von den Vereinen, wo ich sagen würde, ja, da, egal was da kommt, ich höre da sehr, sehr gerne zu. Mhm. Hast du ein Gefühl für, oder irgendjemand von euch ein Gefühl für App Soul gehabt?
Ich habe das Do What The Wild Album sehr gemocht, aber ich glaube mehr so production-wise. Ich weiß noch, dass ich mich ein bisschen an seinem Rap-Stil irgendwie gestört habe. Ich habe den so ein bisschen grob in Erinnerung. Aber ja. Kann auch sein, dass ich mich da voll täusche. Ich habe gerade kurz geschaut und hab mit dem Cover auf jeden Fall was Positives verbunden. Aber der Song, von dem du gesprochen hast, war noch von dem Album davor. Das habe ich nicht gehört.
Ja, genau. Control System 2012 rausgekommen, zweites Studioalbum. Mein Tipp, schönen Dank Dexter für diesen Song. Es war eine kleine Entdeckung. Bei dir, Kevin, war es für dich eine Entdeckung? Nee, ne?
Nicht wirklich, nee. Aber ich habe lange nicht mehr reingeguckt oder auch reingehört. Meine Hausaufgabe war Triumph vom Wu-Tang Clan mit Kappa Dunna. Und lange nicht reingehört, weil ich hatte irgendwann mal so eine Phase, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt 14 und ich muss Rap nachholen. Ich muss das alles hören und lernen, was es da so gab und so.
Finde ich sehr geil übrigens, dass du mit 14 so ein Gefühl hattest, das zu machen. Das sollten sich heute mal einige überlegen.
Ich hab das schon ein paar Mal erzählt, die Anekdote, aber ich habe ja auch in der 5. oder 6. Klasse im Englischunterricht ein Referat über den Beef von Tupac und Biggie gehalten. Und das halt auch mit dem Wortschatz eines Fünfklässlers. Und das auf Englisch. Und ich glaube, da hat jeder nur absoluten Bahnhof verstanden, aber das will er mir da gerade erzählen. Und für mich war das super
wichtig. Weißt du doch, was du für eine Note bekommen hast?
Also auf keinem oberen Bereich.
Scheiße.
Skandal, Mann. Alter, Skandal.
Sie wollten da steckt dich immer Leben drin, wirklich so. Ja, ich habe so eine Map da gehabt, wirklich mit West Coast, East Coast, damit sich das halt alle so verstehen, dass es da verschiedene Areas gibt, Bay Areas, und dass sie sich nicht, ich habe von Bloods erzählt und von Crips und so, und es war super spannend, aber ich glaube, ich wurde dann mit der Zeit, ich war nicht so der Referatstyp, ich wurde dann auch immer unsicherer mit der Zeit, weil ich immer in so größere Fragezeichen geblickt habe, aber ja, das habe ich alles nachgeholt, um das abzurunden. Und
ja, sehr spannend. Ich mache mal nebenbei für meine Stimmung den Song nochmal im Hintergrund an. Lass ihn noch laufen, während du erzählst, wie du die Hausaufgabe für dich wahrgenommen hast.
Und deswegen bin ich so, was so Sachen angeht, die man ja unbedingt nachgeholt haben muss, ne? Biggie, Tupac, Wu-Tang Clan. Ich habe da häufig so eine Blockade. Ich kann auch nicht mehr Hip-Hop Evolution auf Netflix gucken, weil ich so einfach denke, nee, ich kann mir diesen Geschichtsunterricht gerade nicht mehr geben. Das habe ich irgendwie jahrelang gemacht. Ich bin da ein bisschen gesättigt. Ich will gerade das hören und sehen, was ich aktuell gut finde. Muss aber sagen, jedes Mal, wenn ich wieder was gucken muss oder über was drüber stolper, wie jetzt über Triumph, dass ich das mega finde. Und das war ein unglaublich teures Video. Ich glaube, das hat $80,000 gekostet. Und es sieht aus wie so ein schlechter Blockbuster. Das ist nämlich auch von 97, vom Album Wu-Tang Forever, war die erste Auskopplung des Albums. Dementsprechend musste da ordentlich reingebuttert werden, damit es Aufmerksamkeit gibt. Und das für einen 6-Minuten-Track ohne Hook, der tatsächlich auch Rotation hatte im Radio. Aber wirklich ein klassischer Representer ist so. Und das Video ist voll mit schlechten Animationen, Explosionen und so. Aber gerade deswegen wieder so geil. Es ist quasi ein verbildlichtes, also ein Pen-and-Pixel-Cover als Video gefühlt. Und ja, find's super. So 6 Minuten ist immer noch, kämpf wirklich mit meiner Aufmerksamkeitsspanne.
Safe, aber, Alter. Das habe ich die ganze Zeit immer, wenn ich dann mit dir zusammen mal durch deine Hausaufgaben gehe. Ich habe das hier schon ein paar Mal erzählt, wenn ich meine Tupac-Gedächtnisphase hatte auf irgendeiner Autofahrt und immer gemerkt habe, jeder Song 5 Minuten lang. Und selbst ich schon in dem Modus war, sogar, Bro, können wir auch 2 draus machen.
Musste so der 4. Part noch sein?
Ja, so, genau.
Sei mal ehrlich zu dir selbst, genau. Musste der sein.
Oh, ja, Digga, so. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Hast du Wu-Tang, Blut, One Killer, Beast on a Swarm oder?
Nee, nicht so richtig. Also ich konnte mit sehr viel relaten, was Kevin gerade erzählt hat. Ich habe auch so eine ganz lange Phase gehabt, wo ich alles nachholen wollte und das auch so, aber aus mir rauskam. Ich habe einfach Bock gehabt darauf und habe alles konsumiert, was mir irgendwie vor die Flinte gelaufen ist. Natürlich auch Wu-Tang, und ich habe auch gedickt. Also ich bin auf Plattenbörsen früher unterwegs gewesen so und habe mir da meine ersten Vinyls geholt, 10 Jahre bevor ich einen Vinyl-Plattenspieler hatte. Einfach nur fürs Gefühl, die ist hier für, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel irgendwo in Utrecht habe ich Azad gegen den Strom als Vinyl-Maxi gefunden.
Stark.
Für, keine Ahnung, 5 Euro oder so, und hab da richtige Schnapper gemacht und hab mich so, ja, da reingestürzt. Wu-Tang, hab ich, glaube ich, 2 Alben, aber hab ich nie so richtig, da waren mir zu viele bei, die ich nicht gern gehört habe.
Und das ist genau der Punkt. Das ist nämlich total geil. Wu-Tang Clan ist ein Phänomen. Und Wu-Tang Clan hat, glaube ich, auch vor allen Dingen aufgrund des ersten Albums bestimmt so 3, 4, 5 Songs, die wahrscheinlich auch ihr beide und jeder andere, der jetzt nicht direkt damit aufgewachsen ist, aber trotzdem immer so auf ewig hören wird und auch irgendwie da irgendwie eine Verbindung zu aufbauen kann. Aber wenn du mal Wu-Tang Clan live gesehen hast und dann noch zu den besten Zeiten und dann stehen da so 7 bis, also je nach gerade Stimmung innerhalb der Crew, so 7 bis 8, 9, 6, so, aber auf jeden Fall immer viel, war es trotzdem eigentlich immer so, dass eigentlich alle nur darauf gewartet haben, dass Method Man performt, weil er halt einfach der Einzige war, der wirklich performt und man vielleicht noch, keine Ahnung, Greg Warren oder Ghostface hören wollte, weil die noch gute Rapper waren und der Rest von der gesamten
ODB Crew, hat man sich gefreut, wenn er dabei war, ne?
Ja, wenn er lebt, genau. Der ist ja leider recht früh von uns gegangen. Und, yeah, und wir reden so eher so auch von den 2000ern, als dann quasi das Erbe verwaltet wurde. Dann da aber die Auftritte schon richtig nervig und richtig anstrengend wurden. Und
ich habe gerade eine ganz krasse Erinnerung an meine Odd-Future-Zeit. So, ja, ich war auf dem ersten oder zweiten Deutschland-Konzert von Odd-Future. Ich weiß nicht, ob Hamburg das erste war oder Berlin. Aber auf jeden Fall, das war auch so. Eigentlich haben alle nur auf Tyler gewartet, weil Frank Ocean hat sich kurzfristig gegen die Europatour und für die Welttournee mit Coldplay entschieden als Support. das war gerade so ein großer Durchbruch.
Geil.
Earl Sweatshirt war immer noch in diesem Kinderheim auf dieser Insel irgendwo.
Nein.
Und
in der Zeit.
Und dann haben alle nur auf Tyler gewartet und der Rest war ja auch irgendwie so ein bisschen, ja gut, Hotchi Beats und so, ja, aber, und dann war das halt auch einfach nur 7 Leute haben alle ein Mikrofon auf der Bühne und alle rappen gleichzeitig und es gibt ganz viel Nebel und alles übersteuert, weil Playback läuft auch noch mit und es war halt
und wenn
ein großes
Yonkers kommt,
Chaos.
Ist das der Moment für die ganze Crew, um auszurasten, ne?
Genau, genau. Es gab auch eine Szene, das war hier in Hamburg im Docks, wo, vielleicht sogar Tyler, ins Publikum gesprungen ist, während auf der Bühne überall Nebel war. Man hat gar nichts gesehen und dann auch einfach mehr oder weniger ungefiltert auf dem Asphalt gelandet ist. Aber von dort unten dann einfach weiter gerappt hat, was ich dann wiederum ganz unterhaltsam fand. Es hat sowieso mega Spaß gemacht, ich will das kurz klarstellen, ne? Aber ich glaube, wenn es diese Verbindung über Jahre noch so weitergegeben hätte und da wäre so etwas mit passiert wie der Wu-Tang Clan und es hätten nicht vereinzelte Mitglieder so Weltkarrieren gestartet, dann hätten sie einen ähnlichen Status, was ihr Live-Game angeht.
Ja, das ist ja bis heute aber auch immer noch so, dass es so, also die werden trotzdem immer wieder live auftreten und auch als Crew, weil sie halt zu viele krasse Einzelsongs haben. Aber, und das ist nämlich die Geschichte, die ich dazu erzählen wollte, Triumph ist halt genau das. Das ist eigentlich Wu-Tang Clan in einem Song und der wird zu lang. Wenn dann wirklich in diesem Fall, glaube ich, 10 oder 9 oder 10 Rapper wirklich alle, ich weiß nicht, ob Capadonna da schon dabei war, aber auf jeden Fall alle quasi mitrappen wollten und alle was sagen, so, dann wird's irgendwann zu viel.
Mhm.
Ich habe Wu-Tang auf dem Hip-Hop Open 2012 gesehen.
Ja.
Das war schrecklich.
Ja, ich habe vorher
das ja alles nicht so kollektiv gefeiert. Also ich konnte es nicht so richtig verstehen, wenn Leute so Wu-Tang im Allgemeinen so gefeiert haben, weil die Hälfte davon habe ich einfach nicht gern gehört. Aber nach dieser Bühnenperformance, war einer von euch da?
Ja, ich habe das auch gesehen.
Die letzten 20 Minuten vom Set war ja auch nur noch wie die irgendwelche sehr jungen Frauen aus dem Publikum auf die Bühne geholt haben, die dann im Backstage verschwunden sind. Und so, also vor den Augen von allen. So, alle, die da waren, haben gesehen, was da jetzt gerade passiert. Die haben ganz halb motiviert 40 Minuten gerappt oder so und dann 20 Minuten noch Groupies mit nach hinten genommen. Und schon vorm Auftritt gab es keinen Weed mehr bei denen. Wo jeder wusste, die haben kiloweise. Die packen sich das einfach in ihre Reisetasche und sagen, wir haben nichts mehr, wir brauchen noch mehr.
Da denke ich natürlich wieder an dieses legendäre Video, wie die Münchner Polizei Redman und Method Man angehalten hat, den Tourbus.
Ich kenne das Video nicht, was?
Oh mein Gott. Es wurde Schmuck geklaut im Tourbus von Method Man und Redman nach dem Konzert in München. Sie sind zur Polizei gegangen, haben das zur Anzeige gebracht und wurden dann wenig später, ich glaube eine Stunde oder 2 Stunden später, super zufällig von der Münchner Polizei angehalten, weil da kommen 2 schwarze, goldbehangene Männer in unser Präsidium. Das kann nicht rechtens zugehen. Die haben bestimmt doch irgendwas über sich im Tourbus, was von unserem Interesse sein könnte. Und dann wollten sie den Tourbus durchsuchen und dann mit allen, das wurde alles auf Video festgehalten und dann so Münchner Polizeibeamte, die so sich mit Händen und Füßen versuchen, mit Englisch auf Englisch zu erklären gegenüber Method Man, Redman und der Crew und auch so dann mit so Weedbeuteln, die sie auf dem Asphalt gefunden haben, die angeblich jemand weggeworfen haben soll, dann so, komm, hier, was ist das, mein Lieber? Was ist das, was ich hier auf dem Asphalt finde?
Das sagen die, mein Lieber.
Ich habe keine Ahnung, ist es ewig her, dass ich geguckt habe, aber das gehört zu meinen Top-Wu-Tang-Momenten. Und meine erste Wu-Tang, richtig aktive Wu-Tang-Erinnerung ist übrigens, wie ich bei MTV Urban Can It All Be So Simple gesehen habe, das Video.
Ich war jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, die hätten den Schmuck gefunden. Dass sie gesagt haben, der Schmuck wurde geklaut und dann finden die den Schmuck, während die den Bus durchsuchen.
Ja, es gibt ein oder zwei Videos dazu auf YouTube und ich empfehle es dir, das gleich direkt reinzuziehen.
Gebe ich mir.
Du hast eine Menge Hausaufgaben von uns hier mitgekriegt bisher. Übrigens, die nächste ist, ab Januar kommt in American Saga quasi die Serie zu Beginn des Wu-Tang Clans übrigens nach Deutschland. Ende Januar wird es da was geben. Was, glaube ich, sehr, sehr spannend wird. So ein bisschen so Trailer und sowas hat er schon gesehen. Ich bin gespannt, aber das Entstehen des Wu-Tang Clans als Serie. Aber das nur dazu. Stichwort Hausaufgaben. Wir sind mit unseren durch. Jetzt bist du dran.
Ach, ich sollte zwei Songs raussuchen, ne?
Ja, genau.
Ich möchte noch ganz kurz zu dieser Wu-Tang-Kiste sagen, falls irgendwer da draußen, ich gehe mal davon aus, dass ihr das kennt, aber die Erzählung von ODB beim Mariah Carey-Videodreh, wisst ihr, ne? Ihr wisst, was da...
Boah, sag kurz, helf mir
es
kurz.
Gibt so, also, ich will nicht spoilern, aber wenn ihr einfach nur ODB, Mariah Carey, glaube ich, bei Google eingebt, dann kommt wahrscheinlich zuerst der Song von denen und dann kommt aber irgendwann noch so ein Artikel, wo jemand, wo der A&R, glaube ich, der zu der Zeit, oder irgendeiner der Manager oder so, ich weiß es nicht, auf jeden Fall jemand, der zwischen den beiden Fronten vermittelt hat, der erzählt die Story, wie der Song entstanden ist und das Video abgelaufen ist und das ist die Krönung. Ich hoffe, das wird, das findet auch irgendwie statt in der Doku. Ich hoffe, ODB kriegt irgendwie ein bisschen. Man kriegt ein paar Anekdoten von dem Mann.
Ich suche gerade nebenbei. Ich mich dämmert, aber ich weiß nicht genau.
Dieser also Vorfall, er hat halt so im Studio gepennt und den ganzen Part so Line für Line aufgenommen, aber halt so mit Stunden dazwischen und so Sachen wie, brauchst du Klamotten für einen Videodreh? Nein, brauche ich nicht. Dann kommt er zum Videodreh, sagt, wo sind meine Klamotten? So, dann will er so ein paar tausend Dollar Buyout haben dafür, dass er sich jetzt eben kurz Klamotten kaufen will und dann kauft ihm irgendwer anders Klamotten, die findet er dann, glaube ich, scheiße und so ist das alles wahnsinnig anstrengend. Er telefoniert mit seiner Baby-Mama und schreit sie, das weiß ich noch, so er schreit sie so an, I hate you, I'm gonna kill you, und dann, no, I love you. Das kriegt total die Psycho-Filme, reißt sich null am Riemen, einfach herrlich, herrlicher Typ. Zu den Hausaufgaben.
Ja.
Ich sollte zwei Songs raussuchen. Ich hatte diese Hausaufgabe ein bisschen vergessen, aber ich habe vorhin beim Sport darüber nachgedacht und ich glaube, ich bin zu guten zwei Songs gekommen.
Einmal ja, sag mal, ich sag, wie es ist, du bist nicht der Erste, der uns Hausaufgaben aufgibt. Die Messlatte liegt hoch.
Okay.
Ich bin gespannt.
Okay. Also es ging um einen Song vor 2005 und einen Song nach 2005, ne?
Genau. Den alten kriegt Kevin.
Der alte Song, der ist von einem Album, von dem gleichnamigen Album, das hat mir mein Deutschlehrer damals gegeben, dieses Album. Da war ich gerade in meiner Digging-Phase. Ich habe ihm R.A. The Rugged Man, Die Rugged Man, Die gegeben. Das war der Scheiß, den ich zu der Zeit hart gepumpt habe mit 14. Und er hat mir Gangstar, Moment of Truth gegeben. Und der Titelsong ist hart bei mir hängen geblieben. Ich habe den vorhin nochmal gehört und stehe da immer noch hinter. Das ist Street Wisdom, at its finest. Guru allgemein eine der schönsten Stimmen im Rap. Lässt sich auch leicht sagen als Guru sozusagen, it's mostly the voice, wenn man so klingt. Genau, das ist der eine Song von vor 2005.
Finde ich übrigens eine sehr, sehr geile Wahl, Alter. Ich habe gerade richtig, jetzt kriege ich gerade Flash. Ich lass ihn nebenbei schon laufen.
Okay. Ja, ich freue mich. Ich habe den vorhin auch ein paar Mal hintereinander gehört, auf jeden Fall. Und ein Song, der ist ein bisschen inspiriert von den letzten paar Tagen, weil ich da einen kleinen Erinnerungspost zugesehen habe, dass einer der beiden Künstler 36 geworden wäre dieses Jahr. Das ist der Song Tapetenwechsel von Nemesis und Danger Dan vom Aschenbecher-Album. Der hat mich, das kam 2012 raus und hat mich eine ganze Zeit lang begleitet und so gerade irgendwie am Anfang meiner Karriere, sag ich mal, oder auch meiner künstlerischen Findung, war ich einfach verwundert davon, dass es da zwei Typen gibt, die auf Deutsch, die 50 Kilometer weiter in Düsseldorf sitzen und sehr gut verbalisieren, was jetzt gerade bei mir los ist zu dem Zeitpunkt. Und Tapetenwechsel finde ich allgemein ein guter Corona-Song vielleicht auch jetzt gerade. Je nachdem, wie lange diese Phase noch geht, wo wir alle uns möglichst drinnen aufhalten, ist das ein toller Song, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.
Lifehack, nächste Woche wird es auf jeden Fall noch der Fall sein und deswegen können wir die Hausaufgabe gut mit in den nächsten Backspin Stammtisch nehmen nächste Woche.
Ich möchte auf die legendäre Line verweisen von Nemesis. Ich glaube, ich gehe mal auf den Balkon. Ja, ist ganz cool, wobei, nee, ist doch nicht so geil. Ich gehe wieder rein. Ich voll wieder einen Kringelkick bekommen dabei.
Ich hab auch so einen Song in letzter Zeit sehr viel rauf und runter gehört, der so ein Auf-die-Decke-Fall-Rap-Song ist. Und zwar 2. November von Drama Dicks.
Ja. Aber den muss ich auch mal wieder hören. Das habe ich dieses Jahr am 2. November verkackt. Schreib ich mir auf.
Hier direkt den Kugelschreiber gezückt.
Ja, aber ich habe auch ein Handy, ne? Eigentlich kannst du mir auch einfach. Ich tu den einfach direkt in meine Playlist.
Finde ich gut, Alter. Das sind noch schöne Sachen, die wir mitgekriegt haben, inklusive dem kleinen letzten Hinweis von Kevin. Aber das war der Backspin Stammtisch. Rosi, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist.
Nochmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war sehr schön mit euch.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast ja jetzt EP draußen, so. Was passiert jetzt demnächst bei dir? Was sind die nächsten Steps?
Album. Also wir sind dran. Wir haben auch schon ganz viele Songs rumliegen, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, wir sollten from scratch anfangen. Ich glaube, Release ist für März angesetzt. Es wird auf jeden Fall tricky. Aber es wird auch, also ich bin irgendwie so zuversichtlich. Keine Ahnung, ob ihr diesen Modus kennt. Zwischen, man schaut so sich die Hard Facts an und denkt sich, okay, das, wie soll man das machen?
Ich werde auf jeden Fall deinen Twitter-Account im Blick behalten, weil wenn da der Output wieder höher wird, dann weiß ich, dass das Album nicht im März kommt.
Ey, vielleicht, aber es gibt voll, das kann man so nicht sagen. Egal, bleibt spannend auf jeden Fall. Ja, ich habe es eigentlich bei der EP jetzt ein bisschen genossen, so aus dem Nichts zu kommen und tue mich jetzt ein bisschen schwer mit Ansagen und so konkreten. Weißt du, ja, es kommt im März und so weiter, aber Label möchte natürlich auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen und möchte schon mal Vorbestellungen starten und so. Mal gucken, ich habe auf jeden Fall Bock auf Mucke einfach. Es geht mir gar nicht so sehr zu releasen und jetzt wahnsinnig präsent zu sein die ganze Zeit, sondern einfach Mucke machen.
Das, klingt gut. In meiner naiven Vorstellung kommt da auch immer das Beste dabei raus.
Ja, halt ist auch ein bisschen Hip-Hop, ne?
Ja, jo, halt uns auf dem Laufenden, Alter.
Mach ich.
Es war eine Freude. Das war 3+ beim Backspin Stammtisch. Das da ist Kevin. Jetzt musst du was sagen, damit man deine Stimme hört.
Ciao.
Dankeschön.
Ich wollte gerade Hallo sagen.
Ja, hallo. Und das
hallo,
ist Nico
willkommen
Backspin.
Zum Backspin-Stammtisch. Genau.
Bis geht bald, nächste Woche, neuer Backspin-Stammtisch. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase,
denn heute dreschen sie noch Stammtisch, verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.